Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 74. Und wir stehen noch alle unter der Wirkung von WWE Fastlane vom vergangenen Wochenende. Ein ganz merkwürdiger Event und vor allem auch ja, ein Ende, das in dieser Form so nicht zu erwarten war. Und deswegen haben wir uns gedacht, da platzt er hier gleich in meine Anmoderation rein. Wunderschön. Aber deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen das Programm ein bisschen um und machen stattdessen ein Podcast zum Thema Part-Timer, also Wrestler, die nicht Fulltime bei WWE aktiv sind und immer mal wieder, gerade so zur WrestleMania-Saison, einfach in den Pott geworfen werden. Ja, mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und ihr habt den einen gerade schon gehört, der hier mit uns am Mikrofon sitzt. Das ist der gute Kai, der heute Abend kein Jeremy's Next Topmodel gucken kann, weil er hier mit uns podcastet. Guten Abend.
Das ist sogar 100% richtig.
Als ob ich jemals jemanden hier anlügen würde, hallo? Naja, und der andere Kollege, der da in der Leitung steckt, das ist der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Abend.
Abend. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen schockiert. Also ich bin jetzt das erste Mal mit Kai im Podcast und das Erste, was ich höre, ist, er guckt Germany's Next Topmodel.
Olaf auch.
Boah, es wird ja immer schlimmer hier.
Es wird so immer Zeit besser. Man muss aber dazu sagen, ich hab die letzte Folge habe ich nicht gesehen. Da war das Styling so lang, weil ich das in einer halben Stunde abgebrochen habe. So ätzend war das.
Oh, da war Drama, sag ich dir. Der Umstyling war gerade mal rausgeflogen bis zum geht nicht mehr.
Ja. Guckt ihr auch Total Bellas?
Nein. Nee, das guckt ja David.
Das stimmt.
Abgründe tun sich hier auf.
Du musst nur den Podcast hören, dann wüsstest du genau, wer hier was guckt und so.
Ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich höre den Podcast relativ selten. Nicht, weil ich ihn scheiße finde, sondern weil ich einfach wenig Zeit habe.
Ja, Ausreden hier.
Nee, ich mag deinen komischen Headlock-Podcast, ja, sonst würde ich nicht immer mitmachen.
Das stimmt, hoffentlich. Ja, sollen wir dann mal hier mit der obligatorischen Fragerunde loslegen, liebe Leute?
Ja, gib ihm. Warte, ich habe auch eine Frage vorbereitet. Und zwar, pass auf, wusstet ihr, das habe ich nämlich gerade bei der Recherche für den Podcast herausgefunden, wusstet ihr beide, dass Brock Lesnar einen Zweitnamen hat? Okay, anscheinend
Nein,
nicht.
Nee.
Der heißt, also ich finde es schon lustig, ich würde es halt nie zu ihm sagen, weil er mich sonst irgendwie aufessen würde, aber er heißt Brock Edward Lesnar. Und ich finde, das passt gar nicht. Schön.
Geiler Brock typ. Ist auch ein komischer Vorname, oder?
Ja.
Also abgesehen davon. Ja, ansonsten, Fragerunde. Ihr wisst ja alle da draußen, Fragen stellt ihr an frage@headlock.de. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter, bei YouTube und natürlich gibt es auf unserer Homepage headlock.de auch die Support-Seite. Also wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, tut das gerne und vor allem, damit David ein neues Headset bekommt. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich mal durch mit den Fragen. Eine Frage, die hat uns der Basti Zello über Twitter geschickt und die ist letztes Mal so ein bisschen in der Triple H-Ausgabe so ein bisschen hinübergefallen. Da habe ich das entweder nicht geschnallt oder die kam irgendwie ein bisschen zu spät an. Er fragte nämlich, was denkt ihr, warum Triple H's Zeit als Hunter Hearst Helmsley bei WWE immer verschwiegen wird? Also sprich, seine Blaublutzeit. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so. Findet ihr das? Also Kai, findest du das, dass der da so hinten überfällt?
Also es wird halt nie erwähnt. Also wenn du jetzt von Triple H redest oder wenn jetzt irgendwie so Video-Packages von ihm gezeigt werden, ist halt auch immer so The Game, The Cerebral Assassin. Aber es ist halt nie dieses Hunter Hearst Helmsley. Aber ich habe auf Zunge gebissen dabei. Dieses Hunter Hearst Helmsley-Gimmick. Weil es halt doch schon auch sehr schwachsinnig war teilweise. Und es passt nicht so in diese Triple H CEO The Game-Schiene rein, finde ich. Sticht so ein bisschen raus.
Aber vor allem ist es ja auch so, er hat ja da auch keine riesig großen Erfolge gefeiert. Letztlich ist er erst, als er Triple H bei der D-Generation X geworden ist, dann ja auch erfolgreich gewesen. Und als Hunter Hearst Helmsley war er zwar Intercontinental Champion, aber naja, sind wir mal ehrlich. Ich meine, er hat zwar damals Rocky Maivia entthront, aber auch da wieder, sind wir mal ehrlich, das war Rocky Maivia, ne?
Ja, eben.
Und er hat in 12 Sekunden für den Warrior gejobbt, oder nicht?
Und hat im Hock Penn gelegen im Schlamm und hat gegen Duke the Dumpster Drosy gefädet. Also da gab es nicht so viel Geiles.
Erklärt eigentlich alles, oder?
Was man über Hunter Helmsley erzählen konnte. Also ich glaube, das ist einfach das ist so der Anfangsphase von der Karriere und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich glaube, WWE lässt einfach hinüberfallen, weil wie Kai gerade schon gesagt hat, Ja, das ist eigentlich was, was jetzt auch nicht so den mega Mehrwert bietet
Es macht ihn
eigentlich.
ja auch
Also,
nicht aus, ne? Du, ich
es
meine,
macht ihn auch nicht interessanter.
du zeigst ja auch jetzt irgendwie bei Daniel Bryan nicht diese American Dragon Sachen, und das hat es auch bei Jeff Hardy nicht, wo er dann auch irgendwie mit seinem weißen Unterhemd und seiner weißen Hose gekämpft hat. Also.
Ja, also ich meine, es gibt ja genug auch erfolgreiche Wrestler, die irgendwie am Anfang ihrer WWE-Zeit halt ein mieses Gimmick hatten. Steve Austin zum Beispiel. Du redest auch nur über Stone Cold Steve Austin,
Ja,
nicht über den
und
Ringmaster.
genau, wollte ich. Ach ja, der
Also.
Ringmaster.
Ja, so sieht's aus. Aber ich glaube, damit ist die Frage, glaube ich, auch ganz gut beantwortet. Und dann kommen wir gleich zum guten Tobias. Tobias, der ja wie immer sehr fleißig ist und uns mal wieder eine ewig lange Mail geschrieben hat mit seinen Fastlane-Impressionen und mit Eindrücken zu unserem aktuellen Podcast-Thema.
Unser
Also
Maskottchen so ein bisschen, ne?
so ein bisschen, den können wir morgen in den Arm nehmen, der ist nämlich auch da. Und der
Ach
trägt
ja.
wahrscheinlich, also Erkennungszeichen, der trägt wahrscheinlich ein weißes CM-Punk-T-Shirt. Also wer Tobias knuddeln will,
Alter,
sie
hat er dieses Best in the World T-Shirt?
ich glaube ja.
Ich will das unbedingt haben.
Kannst ja mal fragen, ob er es dir ausleiht.
Ja.
Auf jeden Fall fragt Tobias in seiner hier zunächst. Er fragt: Habt ihr euch in eurer Jugend selbst am Wrestling versucht? Also Backyard Wrestling. Was ging dabei mal schief? In meiner Kindheit haben wir den Frog Splash Alabama Slam Ankle Lock ausprobiert. Es grenzt an ein Wunder, dass sich dabei niemand verletzt hat. Ja, Chris, hast du Freunde und Kollegen mit Moves? Ja. Auf den Boden geschmettert, bist auf sie draufgesprungen. Ich habe letztens noch ein Foto bei euch gesehen an der, ich glaube, PC Games Pinnwand oder so. Da hast du, glaube ich, den Lukas hochgehoben. Das sah aus wie, als wolltest du ihm einen F5,
Das,
Quatsch, einen F4 verpassen.
ja, genau. Das war auf der Play 4 Facebook-Seite. Genau.
Ja,
Da hatten wir
genau.
ein Gewinnspiel laufen für Karten für die WWE-Tour in Nürnberg. Nee, ich habe, als ich klein war, nichts in der Richtung gemacht. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich Einzelkind bin und nicht mal eben die kleine Schwester vermöbeln konnte oder so. Ja, ich musste Wrestling meistens so ein bisschen heimlich schauen, weil meine Eltern das erst nicht wollten. Und wenn ich mich dann ins Wohnzimmer geschlichen und den Fernseher angemacht habe, dann musste ich halt leise sein. Da konnte ich da nicht irgendwie rumwüten. Ich sag mal so, hätte ich das mit irgendeinem Kumpel gucken können oder hätte ich Geschwister gehabt, wäre da vielleicht was gelaufen und ich hätte ein paar Narben und mehr und vielleicht auch die eine oder andere Schraube noch lockerer als jetzt.
Kai, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist das komplette Gegenteil einfach. Also, ich habe nämlich einen jüngeren Bruder. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Der war auch nämlich, als ich irgendwie 13 war, war der 5 oder sowas. Na, also heißt, ich
Ideal zum Werfen.
per ideal zum Hochheben, kein Scheiß. Und ich weiß noch, dass, also halt mit dem ganz, ganz häufig und dann irgendwie, oh, es ging halt auch immer so weit, so nach dem Motto, dann hat halt einer übertrieben, vielleicht war es ich, und
Bis einer weint.
und hat halt immer geheult und ich so, nein, nein, bitte, also Nils heißt nicht so, Nils, bitte, 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 sag das nicht, lass mich auch zurücktreten, zurückhauen, aber bitte sag das nicht, weil ich dann immer Ärger bekommen habe. Und ich weiß dann noch beim Kollegen, der war genauso alt wie ich, da waren wir in meinem Wohnzimmer, und wenn die Eltern nicht da sind, haben wir den Tisch aus dem Wohnzimmer rausgeräumt, aus seinem Zimmer die Matratze genommen, auf den Boden gelegt im Wohnzimmer, links und rechts war ein Sofa und wir haben da so viel Scheiße gemacht, ne? Also richtig, richtig dumm, einfach so mit Oberkörper frei und kurze Hose. In dem Wohnzimmer und so aufeinander draufgesprungen und sowas. Und dann irgendwann kam noch mein Bruder dazu. Dann haben wir haben auch so gefährliche Sachen gemacht, einfach irgendwie so eine AKO-Powerbomb, einfach bei meinem Bruder und der war 5 oder 6. Und ich weiß noch, wir haben. Wie dumm das ist. Und wir haben dann einmal haben wir uns so Ketchup ins Gesicht gemacht, als würden wir bluten.
Und da sagt doch einer, Wrestling ist fake.
Ey, aber ich bereue nichts, das war richtig geil. Ja,
Ja,
habt ihr das mal
ich.
gefilmt damals? Ich hab mal, ich hatte so ein Hochbett und da sind ja immer diese Stangen an der Seite und das war so aus Metall und du konntest die Leiter abnehmen und dann weiß ich noch, dann haben mein Bruder und ich uns immer, ich hatte so ein mega altes, so ein Motorola-Handy hatte ich, dann haben wir immer so gefilmt, wie wir so 619s an dieser Stange machen. Ah, oh, das war richtig dumm. Ich hatte auch so eine Rey Mysterio-Maske.
Oh, die trägst du heute nur noch, wenn deine Freundin da ist, oder?
Ey, normal. Aber dann ohne Film. Oh, nee.
Ja, ich glaube, das hat, glaube ich, jeder gemacht. Also, wir haben das auch gemacht. Also, es gibt sogar noch, unter anderem gibt es bei uns, Ich glaube, die Fotoaufnahmen gibt es nicht mehr, weil ich glaube, ich die Kamera oder den Film verdöselt habe.
Es gibt Aufnahmen, wo wir. Gab's wahrscheinlich noch keine Fotoaufnahmen. Du bist schon sehr alt, Olaf.
Das auch. Nee, aber. Deswegen waren die Bilder auch immer so unscharf. Ja. Nee, ich kann mich halt so ganz konkret, da waren wir schon 17, 18, 4 Jungs im Mallorca-Urlaub nach dem Abi. Und wo wir dann uns gegenseitig ins. In den Swimmingpool vom Hotel gesuplext haben, ne? Und alle Leute um uns herum so, what? Dann kannst du halt da sehen. Oder wo dann die Swanton-Bomb vom 1-Meter-Brett oder sonst irgendwas gezeigt haben. Also das gehörte da, glaube ich, schon so zum guten Ton dazu. Aber tatsächlich, also großartige Verletzungen sind da, glaube ich, auch noch nie bei rausgekommen. Also wir haben da zwar auch Blödsinn gemacht, auch so dann früher, wenn man sich dann irgendwie gebalgt hat, irgendwie so, wenn man dann noch ein bisschen jünger gewesen ist, so mit Clotheslines und aufs Bett werfen und Dropkicks auf dem Bett und solche Sachen. Aber also bei uns ist halt nie was Größeres passiert. Aber klar, also so, aber so Backyard-mäßig jetzt nicht. Also dass wir uns da draußen, keine Ahnung, mit alten Gartenstühlen verhauen haben oder den, wie heißt es hier, so Nick Gage-mäßig den Gartentrimmer rausgeholt haben. Das jetzt nicht. Aber so, genau, aber so Ankle-Lock und Sharpshooter. Sharpshooter ist übrigens super unangenehm, wenn jemand auf dir sitzt, der irgendwie geschmeidige 20 Kilo mehr wiegt.
Oh, stimmt. Ich habe auch auf unserer Abschlussfahrt in Frankreich im besoffenen Kopf mal einen Stufenkollegen in Sharpshooter genommen.
Und dann hat der sich gesagt, Mensch, ist ganz schön scheiße, wenn jemand, der so viel schwerer ist als ich, auf dir drauf sitzt, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, das sind so die unangenehmen Sachen, aber Ankle Lock und Co., das gehört halt auch natürlich mit dazu.
Ich weiß noch,
selbst im besoffenen Kopf heute noch.
Normal. Letztes Jahr, ach, letzte Woche, als du Karneval gefeiert hast, ne?
Nee, da nicht. Da bin ich sehr friedlich.
Nee, aber ich weiß noch, dass ich meinen Bruder voll oft in den Cross-Armbreaker oder in den Hell's Gate genommen habe. Ach ja, das war auch so geil mit diesem Hochbett, weil das Hochbett hat sich halt immer perfekt angeboten für Ladder-Matches. Aber wie kreativ ich damals war, ey. Aber das war halt auch gut, ich habe halt auch immer gewonnen, ich war der Größere, ne?
Ja, ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn du da 13 warst und er war 5, dann ist das ja so ein Mismatch eigentlich, ne?
Rey Mysterio gegen Great Khali.
Ja, so in etwa. Ja, aber ich glaube, das hat, glaube ich, jeder gemacht. Also, weiß ich nicht. Da muss, jeder Wrestling-Fan, der irgendwie da noch, der klein genug war oder jung genug war, um das irgendwie durchzuziehen oder betrunken genug war, hat das, glaube ich, irgendwie da mal versucht.
Das war dann auch immer dieses Please don't try this at home. Danach SmackDown war zu Ende, direkt weitergeprügelt.
Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Aber Tobias hat noch viel mehr Fragen, deswegen springen wir gleich zur nächsten. Er schreibt nämlich hier, nachdem die Hardys nun bei Ring of Honor gelandet sind, gibt es schon neue Gerüchte, dass sie im Laufe des Sommers 2017 zur WWE kommen könnten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und fällt das nach dem Vertrag mit Ring of Honor ein bisschen kurzfristig? Ja, vielleicht der Kai erstmal als Ober-Jeff Hardy-Fan hier. Ja. Glaubst du, das passiert?
Der Vertrag von denen läuft ja nur bis April bei Ring of Honor. Und die sind ja, glaube ich, am 1. April für so ein großes Event gebucht und danach erstmal nicht. Und Matt Hardy ist jetzt ja auch gerade anscheinend dabei, sich das Trademark für den Broken Hardy-Charakter sichern zu lassen. Also ich glaube, wenn das dann alles geregelt ist und er halt auch wirklich die kreative Kontrolle bekommt, die er haben möchte, dann werden die auch definitiv irgendwann bei der WWE landen. Also kann ich mir einfach nur vorstellen, dass es so ist.
Chris, was denkst du? Comeback der Hardys noch zum SummerSlam zum Beispiel?
Ja, ich denke schon. Die sind jetzt auch in dem Alter, wo sie nochmal so einen letzten großen Run haben können und den werden sie dann auch bei WWE haben. Gehe ich mal fest von aus. Ich bräuchte sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade von Jeff halte ich halt gar nichts, aber von mir aus.
Hättet ihr denn, also klar, Matt Hardy ist halt auf jeden Fall als Broken Matt Hardy, ne? Aber Jeff Hardy als Brother Nero oder als Jeff Hardy?
Das geht ja so fließend ineinander über, oder? Also,
eigentlich nicht.
Ich glaube, Jeff Hardy wird mal als Jeff Hardy zurückbringen, einfach weil der da mehr zieht.
Ja,
also Jeff Hardy ist halt, finde ich, der Jeff Hardy-Charakter ist halt in der WWE verwurzelt, im Vergleich zum Matt Hardy-Ding, was halt irgendwie ja nie so eine richtige Rolle gekriegt hat. Also egal, ob du jetzt Matt Hardy Version 1 gehabt hast oder den späteren Matt Hardy, der war jetzt ja nie so prominent, dass du gesagt hast, ja, den erkenne ich jetzt wieder. Deswegen glaube ich, braucht der dieses Gimmick, um einfach die Leute wieder für sich zu vereinnahmen. Und Jeff Hardy kommt zurück und das wird so sein wie vorher auch. So, find das ist mein Tipp an der Sache und deswegen ich rechne auch damit fest, dass die halt irgendwie im Verlauf des Sommers zurückkommen, vielleicht schon SummerSlam. Und im Gegensatz zu Chris hätte ich dir ehrlich gesagt auch ganz gern wieder zurück. Also ich finde das so für den letzten Run,
Ich habe ja
wenn ich
nichts
das total
dagegen.
okay.
Also mir ist einfach nur egal und Jeff mag ich halt nicht sonderlich.
Ja, aber so trotzdem noch mal so die Dream Matches eigentlich abfeiern, noch mal vielleicht gegen American Alpha fehden, für mich auch gegen die blöden Usos.
Du sagst Dream Matches und kommst mit American Alpha und den Usos.
Die American Alpha wäre jetzt das erste Match, was mich richtig interessieren würde. Was wäre denn dein erstes?
Auf jeden Fall eine Konfrontation zwischen Broken Matt Hardy und dem New Day.
Das
Weil,
wäre, stimmt. Ja, hast recht.
das wäre gerade. Und dann hätte ich noch lieber die beiden mit Cesaro und Sheamus. Und dann noch lieber mit The Club.
Also quasi willst du zu
Ja.
Raw schicken.
War ich. Schwierig. Um den Olaf zu machen. Also, eigentlich bräuchte man sie bei SmackDown, um die SmackDown Tag Team Division interessanter zu machen, aber
Deswegen.
die cooleren Gegner gibt es eigentlich bei Raw.
Ja, aber dann wäre es doch eigentlich so wie immer, ne? Da sind wir schon wieder beim Thema Part-Timer, ne? Also, dann wäre es doch eigentlich so wie immer, dann schickst du halt die Altgedienten schickst du zu Raw, damit du scheinbar die Quote ziehst, oder?
Ja, aber darauf wollte ich gleich sowieso nochmal eingehen, wenn wir dann beim richtigen Thema sind.
Ja,
Lass das mal
okay.
am besten aufschieben.
Dann schieben wir das auf. Chris, du hast auch nichts mehr zu den Hardys hinzuzufügen?
Naja, sind mir egal.
Dann gibt's Milch, hab früher immer gesagt. Gefragt worden ist, was möchtest du haben? Du hast gesagt, ist mir egal, dann gab's Milch.
Okay, das kenne
Ja.
ich nicht so.
Es ist so ein Kölner Ding, glaube ich.
Zu mir ist da noch eine weitere Frage. Und zwar, wirkt es auf euch auch so, als ob die diesjährige WrestleMania-Card richtig schwach ist?
Nö, weiter.
Also, oder ich frage mal anders. Seid ihr gehypt für WrestleMania,
Mega.
Chris?
Achso, Entschuldigung.
Jein, irgendwie mehr als letztes Jahr sogar, weil ich die Card jetzt auch nicht so scheiße finde, wie viele sagen. Ich finde das Booking teilweise von vielen Sachen katastrophal. Ich denke mal, auf Lesnar und Goldberg gehen wir eh gleich auch noch ein.
Aber sowas von.
Aber es sind halt auch Sachen, die mich interessieren. Also, so wenig ich von Roman Reigns halte und so alt der Undertaker mittlerweile ist, das ist ein verdammt großes Match irgendwo noch. Und Owens gegen Jericho freue ich mich auch drauf. Styles freue ich mich sowieso drauf, egal gegen wen er antritt und wenn es nur Shane ist. Ich finde es jetzt nicht total kacke, aber man hätte viel, viel Besseres haben können.
Okay, ja, also ist es dann wirklich so, dass man wirklich das viel Besseres hätte haben können, abseits der großen WrestleMania Dream Matches, die man sich so als Smart Mark ausmalt? Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Also ich glaube, wir bauen uns da jetzt irgendwie so ein Traum-Match-Gerüst zusammen, aber
Nee, ich meine, du hättest AJ zum Beispiel auch in einem Titelmatch mithaben können. Orton gegen Wyatt hast du gesehen, dass es jetzt nicht so geil ist bei No Mercy. Da hättest du da auch das mit dem Titel einfach ein bisschen anders booken können, auch mit der Chamber oder vielleicht Cena nicht den Titel gewinnen beim Rumble hinterher schmeißen, der dann eh nicht so viel wert ist, weil er sofort wieder verliert. Das hätte man ein bisschen, ja, bisschen smarter vielleicht lösen können. Auch jetzt dieses Tag Team Match, dann Cena und Titty Bella gegen Miss und Maryse. Das ist mir auch schon irgendwie so wurscht, weil die beiden Schicksen dabei sind. Jetzt Miss gegen Cena allein wäre ein cooles Mid-Card-Mania-Match gewesen. Man hätte nicht so viel ändern müssen, um größere Matches zu haben, finde ich.
Darf ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde gerade den Aufbau für dieses Mixed Tag Team Match total gut.
Das
Ich finde
wollte ich
es
auch
brutal
sagen.
unterhaltsam aktuell.
Ich habe da
Das
so
ist mit
Bock drauf.
das, ja, das ist wirklich mit einer der Fäden, wo ich richtig Spaß gerade dran habe,
Der
weil
Aufbau
die.
ist auch nicht schlecht, aber das Match, da will ich die beiden sehen und nicht noch ihre beiden Schicksen dabei.
Ja, gut, die werden ja wahrscheinlich den Großteil des Kampfes bestreiten. Machen wir uns da nichts vor, ne? Aber ich finde, vom Aufbau her habe ich da richtig Bock auf den Kampf. Also, das ist jetzt echt einer der Kämpfe, auf die ich mich deutlich mehr freue, im Vergleich zum Beispiel zu Roman Reigns gegen The Undertaker.
Ja, sehe ich auch
So.
so. Ich springe einfach mal ganz kurz rein. Und zwar, ich habe jetzt nämlich extra nochmal die Card aufgemacht. Und also mit den Matches, die bis jetzt wirklich feststehen. Andre the Giant Memorial Battle Royal. Das ist eigentlich immer relativ unwichtig, aber ich gehe davon aus, dass Braun Strowman gewinnt, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ich liebe einfach Battle Royals. Also ich liebe dieses Over-the-Top-Rope rüber, tschüss. Macht mir einfach immer Spaß. Ich glaube auch, dass Luke Gallows und Karl Anderson gegen Enzo Amore und Big Cass geil wie. Also sind wir mal ehrlich, Cesaro und Sheamus werden das sowieso nicht, ne? Also es wird halt darauf
Wahrscheinlich
hinauslaufen,
nicht,
dass
ne.
Enzo und Big Cass den Titel gewinnen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, weil ich es den beiden trotzdem gönne, obwohl sie mich halt ein bisschen nerven. Hier dieses, das Dreierfrauen-Match mit Bailey, Charlotte und Sascha hätte man besser booken können, definitiv, aber ist eigentlich auch so schon one year in the making vom Prinzip her.
Und es wird ein geiles Match.
Ja,
ja.
Also es wird mich halt nicht jucken, aber es wird ein geiles Match, definitiv. Chris Jericho und Kevin Owens, muss man nicht drüber reden, wird auf jeden Fall, wird vielleicht sogar Match of the Night. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen. Bray Wyatt gegen Randy Orton, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube auch, dass Bray Wyatt verteidigt. Wenn Randy Orton gewinnen würde, das wäre nicht so toll. Aber Wundertüte, würde ich mal sagen, bei dem Match. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber wir sind doch trotzdem alle gespannt auf Goldberg gegen Lesnar. Also jetzt scheiß mal auf dieses ganze Kevin Owens. Das war richtig kacke. Keiner hat das gemocht, dass Goldberg da jetzt in 0,3 Sekunden gewonnen hat. Aber wir sind doch trotzdem alle gespannt auf den Kampf, oder?
Nö.
Das geht so. Also.
Aber, nein, aber du willst halt wissen, was passiert. Also was machen die jetzt?
Weißt du? Ja, das halt schon, aber es ist halt trotzdem so, dass ich. Dass, also mich hat jetzt einfach dieses Finish von Fastlane einfach so abgenervt, dass ich da also echt viel Interesse eingebüßt habe.
Aber ich verstehe das nicht. Aber was haben denn alle erwartet?
Ich habe wenigstens erwartet, dass es sowas ein bisschen Kampf gibt.
Aber wir wussten doch eigentlich alle, dass es keinen Kampf gibt. Das war doch eigentlich klar.
Das macht es aber doch nicht besser. Ich hab echt damit gerechnet, dass wir so 5-6 Minuten Kampf kriegen und dann so kommt, wie es jetzt gekommen ist.
Also hier liegt auch vielleicht ein bisschen an den Erwartungen, mit denen man an das Match rangegangen ist, ne? Weil ich halt das wird jetzt ein 30-Sekunden-Match und fertig.
Ja, aber das ist doch auch so, ich weiß nicht, ich fand das halt ganz schrecklich. Also ja, ich weiß nicht, Chris,
wie fandst du das? Ich fand's komplett beschissen, natürlich. Also ich hatte natürlich die Angst, dass es genauso wird, wie es dann gekommen ist. Aber ich habe noch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sich Owens, gerade wo er jetzt in den 2-3 Wochen davor schön aufgebaut wurde nochmal, dass man ihn ernst nehmen konnte, dass er sich irgendwas Cleveres einfallen lässt. Und wenn er sich nur disqualifizieren lässt, weil er dem Opa mit dem Stuhl vor den Kopf haut, ja, dass irgendwas passiert, was nicht so 0815 ist, Goldberg spiert einfach durch und hat den Titel. Ja, aber dann kam halt wirklich so boah, das, was man schon vor Wochen irgendwie auch in den Dirt Sheets als Gerüchte lesen konnte, wie jetzt eigentlich bei allen Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, also das war schwach und auch irgendwie sich zu leicht gemacht irgendwie so.
Ja, mich hat auch dieses Ding, also mich hat auch dieser Logikfehler in Anführungsstrichen mit dem Ringgong genervt. Mm. Weißt du, dass dann quasi der Ringgong wird geläutet, wenn auf einmal die Musik von jemand anders tönt, so. Was? So, wieso?
Das ist ja, glaube ich, einfach nur schlecht getimed.
Ja, das macht's ja nicht besser.
Nein, aber
ich muss ja nicht alles entschuldigen. Ich fand's halt, ich fand dieses Finish echt schlecht und echt furchtbar und auch das hat Owens auch nicht verdient und deswegen, das hat halt echt viel für mich kaputt gemacht einfach. Also ich hätte vorher durchaus Bock, ich habe auch gar kein Problem mit Goldberg als Champion, also ja. Und ich habe auch kein Problem mit Lesnar gegen Goldberg im WrestleMania, also bei WrestleMania, Main Event, mache ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter, aber die Art und Weise fand ich halt einfach nicht gut gelöst, sagen wir es mal so. So. Also ich bin so mittelhyped für WrestleMania. Ich hoffe, das kommt noch ein bisschen, aber es gibt ein paar Matches, auf die ich mich freue. Also,
wir haben das, ich habe gerade das Wichtigste vergessen, was jetzt aber noch nicht dabei steht, worauf ich natürlich am meisten Bock habe, ist Triple H gegen Seth Rollins.
Ja, das glaube ich halt auch, dass das ein richtig guter Kampf wird. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, beim Einkaufen lustigerweise. und da ist mir halt auch einfach, das kann ein richtig cooler Kampf werden, weil gerade diese Part-Timer-Geschichte, ich glaube, dass Triple H kann ja immer noch gute Matches abreißen. Und ich glaube auch gerade diese Psychologie mit dem verletzten Knie, das kann richtig, richtig gut werden. Das kann richtig schöne emotionale Geschichte werden. Und ja, also da freue ich mich auch extrem drauf.
Ja, aber die letzten Mania-Matches von Triple H waren jetzt auch nicht besonders. Also letztes Jahr gegen Reigns, das war halt sowas Langweiliges. Das habe ich, glaube ich, seit WrestleMania 25 nicht mehr gesehen, wo er gegen Orton gekämpft hat. Und davor das ja gegen Sting war halt auch, ja, so ein bisschen Rentnerschubsen.
Aber ich glaube, da
ja, natürlich, was willst du da gegen mit Sting machen? Ja. Ja, also das ist ja auch einfach so. Also klar, letztes Jahr Roman Reigns absolut geschenkt. Das war aber auch ein extrem ideenloses Match, fand ich. Also da war auch nichts drin, was einen irgendwie unbedingt hätte fesseln müssen. Und dazu kam natürlich noch, dass die Veranstaltung viel zu lang war, die Leute waren alle durch. Roman Reigns war nicht 100% over, was aber bis heute auch noch nicht ist. Und so, da ist vieles zusammengekommen, was nicht funktioniert hat. Und deswegen hat auch dieser Kampf nicht funktioniert. Genauso, du sagst schon ganz richtig, also WrestleMania 25 mit Randy Orton gegen Triple H, da war der Aufbau zwar gut, aber ansonsten war es halt eben, ja, auch problematisch, sagen wir es mal so.
Aber du
Also
hast
der
ja
Kampf an sich hat es auch nicht funktioniert.
bei WrestleMania 30 gesehen, dass Triple H gegen Daniel Bryan ein geiles Match zeigen kann.
Und deswegen, und da habe ich mich halt dran erinnert gefühlt, gerade mit dieser Geschichte mit dem Knie jetzt bei Seth Rollins und so. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Und das ist auch echt ein Kampf, auf den ich mich freue. Genauso auch wie das Mixed Tag Team Match. Finde ich gerade super interessant.
Ja.
Dean Ambrose gegen Baron Corbin, was ich auch als festen Kampf in irgendeinem Street Fight irgendwas ansehe. Das wird garantiert auch unterhaltsam. Also,
Ja,
da sind ein paar.
man dachte auch letztes Jahr, Ambrose gegen Lesnar wird als No Holds Barred irgendwie unterhaltsam.
Ja, warte mal ab, aber ich glaube,
Kommt
dass
halt
da.
drauf an, ob Ambrose auch wieder Lust hat, ne?
Na gut, ich glaube aber, das lag eher ein bisschen an. Also, ein bisschen wieder hier Gerüchte verbreiten, ne? Aber ich glaube eher, dass es an Gold, ach, an Brock Lesnar lag und nicht an Ambrose.
Naja, also Ambrose kompletter Title Reign war halt davon geprägt, dass er total lustlos im Ring agiert hat. Also alles auf Lesnar kann man da, glaube ich, nicht schieben.
Vielleicht hatten auch beide einfach eine Teilschuld dran
Ja,
und
die
am
hatten aber
Ende
auch
war es
keine
halt
gute
dann.
Chemie. Also, ich glaube schon, dass
Ja.
jetzt gerade mit so einem Baron Corbin, auch wenn ich den stinkelangweilig finde, also ist halt nicht mein Fall, ist auch nicht meine Art Wrestler, aber ich glaube schon, dass die beiden da was reißen können. Und also, wenn das Match scheiße wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht an Ambrose liegt und nicht an Baron Corbin.
Ja,
Mal sehen.
Corbin ist halt momentan wirklich on fire. Das muss man sagen. So gerade im letzten halben Jahr hat er unfassbar zugelegt wieder.
Ja, ich finde auch, dass er bringt auch echt so eine Intensität und auch eine gewisse Härte mit. Also ich nehme dem das ab, dass der seinen Gegner da vermöbeln möchte und das zeigt er dann ja auch im Ring. Und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, also On Fire beschreibt es eigentlich ganz gut. Der hat einfach zugelegt, auch was die Promos angeht und was die Ausstrahlung angeht. Das ist schon sehr ordentlich.
Also
Also
ich
ich.
mag seinen Finisher, den Rest nicht.
Ich mag zum Beispiel auch seinen Entrance, finde ich super geil inzwischen auch. Mit diesem, wo dann von hinten diese schwarze Soße quasi über den Titantron und über diesen Entrance Stage läuft und dann die Halle am Ende nur noch schwarz ist. Das finde ich geil. Also ich mag Baron Corbin sehr, sehr
Muss ich mir
gern
mal
und
angucken.
ja, achte mal drauf. Also das ist ein schönes Detail, weil er quasi Dunkelheit mit in die Halle bringt. Das finde ich ganz interessant so als Charakterdarstellung. Aber Tobias hat noch ein paar mehr Fragen. Also weiter im Text hier. Und zwar geht es um den Undertaker und er sagte auch, ganz klar, er hat auf jeden Fall keinen Bock auf Reigns gegen Undertaker und er denkt, dass ja, die Karriere vom Undertaker eigentlich schon vor ein paar Jahren hätte vorbei sein sollen. Und er ist wohl einer der wenigen, für den die Fehde zwischen dem Undertaker und CM Punk gar nicht so schlecht war.
Ja, die war
Naja.
voll gut.
Ja, die erste Fehde zwischen den beiden war halt furchtbar, aber ansonsten, die Frage ist, glaube ich, einfach so, hätte man die Karriere nicht schon vorher beenden sollen? Und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so ein bisschen beantwortet.
Ja.
Ich hätte komplett damit leben können, wenn man einfach gesagt hätte, hier nach dem Hell in a Cell Match gegen Triple H, zack, Undertaker in Rente, da wäre niemand traurig
So hatten wir
gewesen.
das ja auch gesagt, dass als die drei da zusammen zurückgegangen sind. Aber danach hast du ja noch mal irgendwie tausend Momente. Du hättest den nach der Streak gehen lassen können. Danach diesem Hell in a Cell Match gegen Lesnar, wo er die Handschuhe im Ring gelassen hat. Das waren alles Sachen, wo du sagst, okay, von mir aus kann jetzt auch eigentlich Ende sein. Nach dem
Ja, das stimmt.
Shane-Match. Also.
Ja, das wäre auch, das wäre zum Beispiel, das fände ich jetzt, hätte ich einen unwürdigen Abschluss gefunden, weißt du?
Ja, alles,
Also,
was du
das.
davor gesagt hast, stimme ich dir absolut zu. Das Shane-Match, das wäre wirklich so ein bisschen unwürdig gewesen. Aber ja, wahrscheinlich wird er jetzt gegen Super Reigns verlieren und ihm dann noch zum Abschluss die Hand schütteln und das Zepter quasi überreichen. Dem Golden Boy.
Meinst du, da wird der Reigns der neue Undertaker? Nein, hoffentlich nicht.
Vince denkt das vielleicht.
Ja, Tobias schreibt auch, er hätte lieber Taker gegen Cena gesehen,
Ja,
als Reigns gegen den Taker.
auf jeden Fall.
aber
Ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass ich mich auf das Match freue. Ich wollte nur sagen, dass es ein großes Match ist, von den Namen
ja.
her, von der Stellung her. Also, vielleicht habe ich dann sogar, wenn es dann kommt, auf der Card, Bock drauf, eben weil es große Namen sind. Aber ja, das wird nicht gut. Also der Undertaker ist halt spätestens seit dem Rumble, so gern ich ihn habe, ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblingswrestler, aber heißt er bei mir eigentlich nur noch Captain Plauze.
Ja, der ist halt einfach, du hast einfach gesehen, dass der halt nicht fit ist, dass der
Ja.
offensichtlich auch Schmerzen hat. Der konnte sich auch nicht vernünftig bewegen und der sah auch aus, als hätte er halt einfach für ein paar Monate nicht vernünftig trainieren können. Also
Ja,
ich
gut.
hoffe einfach, dass er sich vielleicht jetzt in dieser Zeit zwischen dem Rumble und WrestleMania, dass es da wieder ging, weißt
Er hatte ja wohl diese Hüft-OP.
Genau.
Und das dauert wohl eine ganze Zeit, bis du wieder trainieren kannst, wenn du so eine OP hinter dir hast. Und das haben sie halt einfach irgendwie falsch geplant da, dass sie gesagt haben, ja komm, du kannst ja trotzdem in den Ring steigen, ist doch egal.
Ja, also beim Rumble musst du ja nicht viel machen, so
Ja,
ungefähr, ne?
aber wenn dann wirklich so ein dicker alter Mann da steht, dann fällt es halt doch auf. Also ich kann beim Undertaker wirklich über viele, viele Schwächen hinwegsehen und alles. Aber das war halt schon hart. Also
Ja, aber ich glaube, das.
das hat an dieser Legende gekratzt.
Ja, absolut, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist auch das Ding, das sagen ja alle, ne? Also, alle sagen halt so, boah, ich liebe den Undertaker total, aber das hätte nicht passieren dürfen eigentlich. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt so auf den letzten Metern nochmal so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, also die Legende und dieses Vermächtnis vom Undertaker so wirklich kaputt macht, weil man halt nicht den Punkt findet, dass man sagt, so, komm, jetzt tritt er einfach in Würde ab. Sondern Vince ist ja dann auch jemand, das hieß ja, dass Undertaker schon ein paar Mal gesagt hat, so, mir reicht's, ich höre auf. Und dass Vince dann immer wieder gesagt hat, ja komm, steig doch bitte nochmal in den Ring, wir brauchen dich. Und dann Undertaker als große, ja, als treue Seele eigentlich dann immer wieder gesagt, ja komm, dann mache ich nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann muss man, glaube ich, auch einfach sehen, dass es vielleicht nichts mehr bringt, so in dem Sinne, weißt
Was
du? Und
ich
das.
kurz zu dem Match sagen möchte, also bevor ich eigentlich wirklich am allermeisten Angst habe, sind zwei Sachen. Also weil die meisten Reigns-Matches gegen andere Big Dogs, um in der WWE-Sprache zu bleiben, ist ja immer, hast du auch gegen Strowman gesehen, okay, der andere dominiert extrem. Also Reigns kassiert wirklich komplett die ganze Offensive, kommt dann aber halt immer raus und dann macht er so eine Art Comeback, sage ich jetzt mal. Also ich habe halt Angst, dass es so laufen wird, dass halt Undertaker hier und da Moves zeigt und dann Reigns einfach, okay, Spear, Spear, Superman Punch und dann ist Ende. Aber meine Befürchtung dabei ist, Strowman carried das Match, kein Thema. AJ Styles carried das Match, kein Thema. Seth Rollins carried das Match, kein Thema. Aber der Undertaker zumindest vom Royal Rumble oder auch vielleicht auch der Undertaker, der jetzt irgendwie schon über 50 ist, der carried halt kein Match. Also, das ist jetzt nicht so, dass er dann zeigt, so, okay, dann mache ich hier den Seiltanz, dann mache ich da einen Chokeslam, dann mache ich hier einen Tombstone und dann mache ich da nochmal einen Running Big Boot und da design Running DDT. Also, ich glaube halt nicht, dass er das mal so 10 Minuten durchzieht, bis dann Reigns sein Comeback macht. Also, davor habe ich halt extrem Angst, dass das dadurch richtig, richtig schlecht wird.
Aber findest du wirklich, dass ich glaube halt schon, dass Reigns aber auch jemand ist, der inzwischen auch ein Match jetzt nicht unbedingt führen kann, aber der jetzt nicht unbedingt immer jemanden braucht, der ihn carried, wie du es
Nein,
gerade
aber
gesagt
also so
hast?
waren doch die letzten Matches, weißt du? Guckt.
Aber Strowman hat das Match nicht gecarried. Das ist nicht
Nein,
so.
ich meine damit gecarried, aber dieses, er führt eigentlich 8 Minuten lang seine Offensive aus und dann
Ja.
kommt Reigns. Und das kannst du mit dem Undertaker eigentlich nicht machen.
Das war die Matchgeschichte auch, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie man dieses Match aufbauen wird. Also, ich bin da auch sehr. Ich habe genau vor dem Angst, was du halt gerade gesagt hast, weil beim Strowman-Match war es ja auch so, dass dann Reigns dann ja teilweise wirklich die Finisher gefressen hat und dann 2 Sekunden später wieder aufgestanden ist, um seine eigenen Trademark-Moves zu zeigen. Und das wäre halt gegen den Undertaker echt fatal. Ich hoffe, dass. Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, wie der Undertaker überhaupt drauf ist. Und da stehen viele Fragezeichen einfach in diesem Kampf und da muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und es steht und fällt mit der Gesundheit des Undertaker.
Im Endeffekt ist ja
Jetzt
eh
du.
wieder diese Smarkhoffnung. Ja, aber ich glaube ja, dass Roman Reigns bestimmt jetzt Heel-Turn wird. Und dann wird er es natürlich nicht machen, weil es halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und dann kommen alle wieder und sagen so: Ja, wie, der ist nicht Heel-geturnt? Also, das hat mich jetzt ja überrascht. Also,
Naja,
so,
ich glaube halt, das wird darauf hinauslaufen, dass er quasi in dem Kampf schon der Heel sein wird, einfach weil das Publikum wird automatisch den Undertaker anfeuern. Und dann gibt es aber am Ende die Versöhnung sozusagen, weißt du, wie
Ja.
Chris gerade gesagt hat, dann schütteln sich der Hand oder der Undertaker macht irgendwie, zieht seinen Hut, verbeugt sich hier, macht seine Geste da in seine Richtung. Irgendwie sowas, glaube ich, wird es halt geben und dann ist der, dann kann Reigns am nächsten Tag neuen Mutes Brock Lesnar herausfordern.
Please don't.
Es ist aber logisch, es ist absolut logisch, dass er
Ja,
danach,
aber wir
aber,
reden hier
ne?
über die WWE und du kommst jetzt mit Logik?
Die
Naja, also.
Goldberg-Sache war auch logisch. Und alle
Ja.
beschweren sich. Und es war scheiße.
Naja.
Es wäre schon ein
Tja.
krasser Dämpfer auf jeden Fall. Und
Apropos Dämpfer, nächste Frage vom Tobias ist, bezieht sich auf die letzte Raw-Sendung. Und da gab es jetzt zum ersten Mal den F5 von Lesnar gegen Goldberg. Und Tobias meint, fand ihr es nicht auch ein bisschen merkwürdig, wie Goldberg den Titel beim F5 irgendwie noch festgehalten hat? Und tatsächlich denselben Gedanken hatte ich auch, als ich das gesehen habe. Also der hat ja den Gürtel über die Schulter gehabt und dann hat Lesnar ihn ja hochgenommen. Und anstatt dass er dann irgendwie so in der Bewegung heraus den Gürtel weggeworfen hat, hat er erstmal noch festgehalten und hat ihn dann irgendwann so fallen lassen. Aber es wirkte da halt irgendwie awkward, um es mal so auszudrücken. Also ist euch das auch aufgefallen?
Wer?
Wer will? Kai.
Was ich viel komischer fand, ist, also ich hatte darauf gar nicht geachtet, aber es gab ja die Begründung, dass das Match zwischen Kevin Owens und Goldberg nur so kurz war, weil man ja nicht riskieren will, dass Goldberg sich verletzt vor WrestleMania. Also, was ist die logische Schlussfolgerung? Wenn wir wollen, dass sich Goldberg gegen Kevin Owens nicht verletzt, dass wir ihn am besten danach von Brock Lesnar den F5 geben lassen.
Ja, komm, also ein F5, den sollte man schon kassieren können.
Goldberg blutet, wenn er eine Tür aufmacht.
Ja, aber komm,
Punkt.
also das ist, so schlimm ist der F5 nur auch wieder nicht.
Ja, trotzdem, Goldberg ist über 50. Brock Lesnar wirft auch immer schon mal ganz gut. Ja.
Frag mal Vince McMahon so mit Werfen und F5 und so.
Genau.
Mit der Hüfte damals. Ja, Chris, dir ist aufgefallen? Wie fandest du dieses Segment mit Lesnar und Goldberg?
Ich habe es noch gar nicht gesehen, muss ich
Ach.
sagen.
Hast nichts
Deswegen bist du so
verpasst.
still.
Ja. Ich habe Raw noch gar nicht gesehen. Hatte ich auch nicht das allergrößte Interesse zu nach Fastlane, muss ich
War aber
sagen.
eine gute Folge, also lohnt sich.
Ja, Raw und SmackDown diese Woche waren echt unterhaltsam. Ich fand auch SmackDown noch wieder mal einen Ticken besser als
Was?
Raw, aber ja.
SmackDown war voll langweilig diese Woche.
Echt, ich fand's gut.
Was? Also was fandest du
Ja,
daran gut?
Entschuldigung.
Nein, also es war
Ich fand den Main Event gut. Ich
Ja.
fand auch irgendwie dieses Mixed Tag Team Match irgendwie unterhaltsam, auf eine merkwürdige
Ja,
Art.
das war das Beste an der Show, fand ich.
Ja, und dieses Segment mit Ambrose und Corbin fand ich irgendwie auf eine merkwürdige Art auch ganz unterhaltsam. Aber so what. Letzte Frage vom Tobias bezieht sich auf das Karat und zwar auf die erste Runde. Und da ich hoffe ja, der Kai müsste jetzt eigentlich auch mega informiert sein,
Ja, ich muss
oder?
noch kurz die Match gerade aufmachen.
Nein,
Also.
er fragt, auf welches Match wir uns in der ersten Runde vom Karat am meisten freuen. Der Chris hat ja keine Karten mehr gekriegt und hat keine Lust anzureisen.
Ja, gut,
Richtig.
von Nürnberg ist auch krass weit, ne?
Ja, kann man schon machen, aber ja,
Ist halt
hat halt
doch.
dieses Jahr nicht so gepasst. Mal schauen. Vielleicht fahre ich dann irgendwann in nächster Zeit woanders hin zu einer besseren Wrestling-Veranstaltung.
Spoiler! Ja, also Tobias stellt hier so Walter gegen David Starr und Ilja gegen Dreiska nach vorne. Und da muss ich sagen, das ist bei mir ganz genauso. Also bei mir ist auch Ilja gegen Dreiska steht bei mir ganz oben in der Gunst und da freue ich mich extrem drauf, weil ich beide sehr, sehr mag und Ilja auch für mich jemand ist, der absolut ja, irgendwann ausbrechen wird. Und ansonsten Walter gegen David Starr dürfte halt ein echt cooler Kampf werden. Ich bin auch mal auf Thatcher gegen Kanemoto gespannt, weil das halt so ein MMA-Ding werden könnte. Und ja, mal schauen, wie das wird.
Ich habe Bock
Kai.
auf, ich weiß nicht mehr, ob das eine Runde davon ist. Ich habe Bock auf Da Mac gegen Cody Rhodes.
Ja, das stimmt, das ist auch
Aber
erste
auch nur,
Runde.
weil Da Mac einer der wenigen ist, die ich kenne.
Und weil Cody Rhodes der ist, weshalb du dieses Ticket
Das,
gekauft
ohne
hast.
Scheiß, weißt du, das war gar nicht der richtige Grund. Der einzige, der, also der wirkliche Grund war Paul London. Weil ich den damals mega gefeiert habe.
Ja, Paul London gegen Bad Bones zeigt mich halt so überhaupt nicht, muss ich leider sagen. Also ich finde Paul London, der letzten Auftritte haben mich jetzt nicht so umgehauen bei WXW. Bad Bones ist halt super, aber Paul London hat mich überzeugt und ich glaube, der ist halt da, weil er noch ein großer Name aus der WWE-Zeit
Aber ich glaube
ist.
halt schon, dass, also dass dieses Da Mac-Match gegen Cody Rhodes sehr, sehr geil wird.
Das muss ein guter Kampf werden, auf jeden Fall, ja. Und ich bin mal gespannt, wie Cody Rhodes so drauf ist, also so insgesamt. Also wie er sich gibt. Ich meine, WXW ist ja immer sehr offen und ne, von wegen hier mit Fotogeschichten und nach den Shows nochmal rauskommen und sowas. Also mal gespannt, wie er sich da präsentiert. Das ist ja eine gänzlich andere Geschichte als bei WWE, weißt du, wo es ja dann doch sehr abgeschottet ist und so, was die Fans angeht. Und aber es ist halt, wird halt geil. Also ich glaube, das wird ein richtig
Ich ärgere
lustiges.
mich gerade echt, muss ich mal ganz kurz einwerfen. Und zwar, ich hatte eigentlich am Samstag einen Termin, ne? Also ich hatte eigentlich Samstag,
Ja.
hätte ich mich getroffen mit Kollegen, aber das haben wir jetzt ausfallen lassen. Jetzt ärgere ich mich gerade echt, dass ich mir keinen Dreitagespass gekauft habe. Sonst, aber es ist halt alles
Tja,
ausverkauft jetzt.
jetzt
Also,
ist es ausverkauft
ja,
inzwischen, ja.
Samstag, Sonntag, das ist schade. Aber der Freitag wird schon geil. Ich habe richtig Bock abzuchanten.
Dann sollte ich vielleicht doch nicht hinter uns stellen.
Extra. Mit Megafon. Jimmy Hart, glaube ich, ne?
Ja,
Ja.
Jimmy Hart war es, ja. Ja, mal sehen. Also ich bin nicht der Chanter, sage ich dir jetzt schon mal vorweg, dass ich keiner bin, der die ganze Zeit durch die Gegend brüllt. Schauen wir mal, wie das wird. Dann haben wir noch zwei kurze Fragen, also beziehungsweise einen Wunsch, und zwar der Muggelige, den haben wir ja schon ein paar Mal hier bei Twitter gehabt, der wünscht sich noch vor WrestleMania einen Podcast zu Rick Rude. Rick Rude ist ja jetzt ja, wird jetzt ja in die Hall of Fame aufgenommen. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich bin vor allem nicht ganz, ich glaube, das ist halt wäre ein sehr elitärer Podcast. Ich glaube, die meisten Leute kennen Recruit gar nicht. Aber was ich mir überlegt habe, vielleicht machen wir sowas wie einen Hall of Fame Podcast und sprechen da mal zumindest über so ein paar Erinnerungen über die Legenden, die aufgenommen werden. Das wäre ja vielleicht so als Alternative. Ich glaube, so einen ganzen Podcast zu Recruit sehe ich ein bisschen schwierig an, oder?
Ja,
Chris, was denkst du,
ja,
ein ganzer
ja.
Podcast zu Recruit?
Ich denke, das ist ein bisschen schwierig, ja.
Ich glaube, das ist einfach zu weit weg inzwischen. Also die meisten, also habt ihr Recruit noch aktiv im Ring gesehen damals?
Ja, ich kann mich noch an Recruit erinnern, auf jeden Fall. Aber ich könnte dir jetzt so auf Anhieb nicht irgendwelche großartigen Erinnerungen oder sowas mitteilen. Also ich könnte an diesem Podcast nicht teilnehmen. Dafür habe
Das
ich zu wenig Recruit gesehen.
ich befürchte eh, das würde wahrscheinlich ein Olaf-Podcast werden.
Ja,
Also,
gut, der Steppberger und der Fistrich sind doch auch ein bisschen älter. Die kennen doch auch noch den Recruit, oder nicht?
nee, also Ulrich definitiv nicht, weil Simon weiß ich es nicht. Aber es wird halt schwierig. Also ich glaube, das ist einfach auch sowas. Klar kann man dann da nochmal Großrecherchehebel ansetzen, aber ich glaube, dass Recruit halt, der ist ja eigentlich immer jemand gewesen, der hat diesen Sprung nach ganz oben aus diversen Gründen nicht geschafft. Und ich glaube, wenn du einen Podcast über Recruit machst, dann hast du wirklich nur noch eine sehr kleine Zielgruppe. Und wir wollen ja hier dann auch tatsächlich zwei Leute irgendwie so ein bisschen informieren, aber es soll doch auch immer Themen gehen, die eine möglichst breite Masse ansprechen. Also Kai,
Meine
frag
einzige
dich mal.
Bemerkung wäre, dass Recruit so aussieht wie der Vater, wenn Mick Foley die Mutter wäre und die beiden Kinder machen, dann würde Wolfgang Petri rauskommen.
Wunderschön.
Ja.
Nee, also
Boah, neue
ich habe halt
Gedanken.
schon diverse Erinnerungen an Recruit. Also egal, ob es jetzt sein Cage-Match gegen Ultimate Warrior ist, auch das erste Mal, also er hat ja auch dafür gesorgt, dass Ultimate Warrior damals den Titel verloren hat, den IC-Title. Ja, und auch bei WCW habe ich halt zum Beispiel seine Entrance-Musik absolut gefeiert. Also das ist mit das beste Theme, was WCW damals gemacht hat. Also unglaublich gut und auch seine Matches gegen Ric Flair waren damals sehr, sehr stark und auch dann in den 90ern wieder vorher als Mitglied der Dangerous Alliance und so. Das ist schon Fehden gegen Ricky Steamboat. Da sind schon sehr, sehr starke Matches dabei gewesen. Aber er hat halt nie so einen ganz großen Durchbruch geschafft und ich glaube deswegen werden wir vielleicht mal so eine Randnotiz machen. Schreib mir mal ein paar Fragen zu Recruit, dann quatschen wir darüber irgendwie und dann bauen wir das hier irgendwie aus. Dann machen wir es auf diesem Wege. Oder wie gesagt, über den Hall of Fame Podcast mal schauen. Was haben wir noch? Genau. Helmut Gnadenlos hat noch über YouTube geschrieben, aber das müssen wir gar nicht so großartig abhandeln. Da fragt er, wie fandet ihr eigentlich diese Achterbahn-Mania-Werbung bei Fastlane? Und ihm ging die ziemlich auf den Sack und ich habe auch beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, ist eigentlich ganz cool und dann wurde die ja irgendwann so hektisch, dass es mich echt abgenervt hat. Chris, wie ging dir das? Hast du
Also da gab es bei Fastlane ganz andere Sachen, die mich genervt haben. Die Werbung war mir da echt furzegal.
Okay. Kai.
Habe ich aber auch so. Also ich reg mich ja gerne auf, auch gerne breit rege ich mich auch auf. Aber
Du meinst breit betrunken oder
nee, ich
breit
reg
in der
sowohl als
Länge?
auch. Nein, aber also schon wie Chris gesagt hat, ich glaube, da gab es andere Sachen, die nerviger waren als die WrestleMania-Werbung.
Ja, ich denke auch. Also, aber es war halt eben jetzt, fand ich aber auch kein feierlicher Trailer so in dem Sinne. Also das hat bei mir jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt irgendwie mehr Bock auf WrestleMania habe. So. Also, naja. Ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig, was WWE so produktionstechnisch da
Ja,
veranstaltet,
Marketing ist da
aber.
teilweise ganz, ganz komisch.
Ja, ne? Also kann ich auch nicht so ganz verstehen. Aber nun gut, damit sind wir durch mit den Fragen. Und falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, Themenwünsche, was auch immer, Facebook, Twitter, YouTube, fragen@headlock.de, headlock.de selber könnt ihr uns auch reinposten. Macht es mal eigentlich keiner, weil niemand benutzt mehr irgendwelche Foreneinträge.
Die
Insofern
Zeiten sind vorbei.
irgendwie schon so ein bisschen, ne? Aber schreibt uns gern was bei Facebook oder bei Twitter. Also da sind wir dann, oder bin ich ja vor allem dann sehr aktiv und schau drauf und baue den Kram dann hier in Podcast ein. Und damit würde ich sagen, fast rekordverdächtig kommen wir dann schon zum Hauptthema. Wir sind noch gar nicht so lange dran im Vergleich zu den letzten Malen. Aber lass uns doch gleich zu unserem Hauptthema springen. Es geht nämlich um die guten Part-Timer. Part-Timer, um es jetzt mal so ganz platt auszudrücken, sind ja die Wrestler, die quasi nochmal zurückgeholt werden, aber einen begrenzten Schedule haben. Also weniger antreten als weite Teile des Hauptrosters und aber trotzdem in sehr prominente Rollen gedrückt werden.
Das ist,
Ich habe so
darf
ein.
ich da mal ganz kurz reinspringen? Und zwar, ich habe mir nämlich aufgeschrieben hier, also halt, was genau ist ja ein Part-Timer? Hast du ja eigentlich gerade erklärt, aber ich finde, es gibt nochmal verschiedene Arten von Part-Timern. Zum Beispiel, wenn du es jetzt streng nimmst, ist Chris Jericho auch irgendwie ein Part-Timer.
Absolut.
Aber er ist halt nochmal was anderes als jetzt ein Goldberg. Ein Goldberg ist ein bisschen nochmal was anderes als ein Brock Lesnar, finde ich. Und die drei zuvor genannten sind nochmal was anderes als ein Triple H und ein Undertaker.
Das stimmt, du musst halt da unterscheiden, ob die nur zu gewissen Sendungen, TV-Sendungen auftreten, ob die House-Shows mitbestreiten, wie zum Beispiel Jericho, der sogar noch mit auf Europa-Tour geht, was ich ja immer mega geil finde, weißt du, weil, sind wir ehrlich, der muss das nicht mehr tun.
Nee.
Jericho
Oder
liebt
halt
den Sport
wirklich.
aber auch, im Gegensatz zu gewissen anderen Part-Timern.
Ich glaube, das Triple H den Sport auch
Ich
liebt.
habe auch nicht Triple H damit
Nein,
angesprochen.
du spielst natürlich auf Goldberg an. Und bei Goldberg ist es ja ein Business.
Würde ich nie, nie.
Ja, ist aber so. Nee, klar, aber da muss man natürlich dann, wie du gerade schon gesagt hast, Kai, da muss man natürlich dann unterscheiden. Ne? Die Leute, die halt nur zu bestimmten, die wirklich dann den allergeringsten Schedule haben, das heißt ein paar, ja, im Prinzip ein paar Weeklies und dann eben das Pay-Per-View-Match und dann wieder ein paar Weeklies und dann eventuell wieder ein Pay-Per-View-Match und dann eben welche, die halt wirklich regulär im Programm eingebunden sind, vielleicht weniger House-Shows bestreiten oder einfach auch nur für einen begrenzten Rahmen irgendwie einsteigen können. Also ich meine, Jericho war dann teilweise auch ein Jahr da, dann war er wieder ein halbes Jahr weg, dann war er wieder da, dann war er wieder weg. Können sich ja gerade die Alteingesessenen ein paar mehr Freiheiten nehmen. Ich frage jetzt mal als erste ja, Gesprächsgrundlage hier, glaubt ihr, dass es ein modernes Problem ist oder ist das was es eigentlich auch schon früher gegeben hat?
Wer?
Ich habe jetzt gedacht, dass du jemand sofort da so mutig
Ja, weil sonst
reinspringt,
reden wir ja
weißt du?
durcheinander.
Nein, aber dann hau rein, Kai.
Gut, also ich habe mir jetzt nochmal extra die letzten WrestleManias angeguckt. Können wir gleich drauf eingehen, weil da gibt es schon den ein oder anderen Part-Timer, der da vielleicht mal im Main-Event steht. Vielleicht auch in den letzten 6, 7 Jahren. Wer weiß. Aber du hattest ja auch trotzdem schon ganz am Anfang War das WrestleMania 1 mit Mr. T?
Ja.
Da waren halt auch Sachen. WrestleMania ist auch immer. Das zeigt sich da ja auch extrem. Das ist ja vom Prinzip her nicht die Season für die Hardcore-Fans. Du hast mir ja auch so einen sehr schönen Artikel geschickt, den ich mir nochmal von meinem Zahnarzt durchgelesen habe. Und zwar ist es ja eigentlich wirklich so, das ist so ein bisschen wie der Super Bowl. Das gucken halt auch Leute, die jetzt nicht zwingend die NFL verfolgen. Und die WWE weiß eben, dass jetzt zum Beispiel Leute wie du, Leute wie Chris, Leute wie ich, die Wrestling einfach mögen. Die wissen, okay, die gucken sowieso WrestleMania, weil sie halt das Produkt lieben. Und jetzt versuchen wir noch durch den Mr. T, durch den The Rock, durch Snooki, keine Ahnung, versuchen sie dann halt noch
Auch dafür
irgendwie,
gibt es eine Zielgruppe, ja.
leider ja, versuchen sie dann halt noch so diesen, den Casual-Fan nochmal dazu zu bringen, doch noch WrestleMania zu gucken. Und klar, jetzt in den letzten Jahren hast du es nochmal krasser, weil jetzt auch geguckt wird, okay, wie viel verkaufen wir genau, weil du musst dann natürlich auch jedes Jahr sagen, wie damals beim Domino Day, oh, jetzt haben wir die Asiaten besiegt und jetzt sagst du halt dieses Mal, oh, jetzt haben wir letztes Jahr getoppt und das Jahr davor haben wir getoppt und wir haben wieder einen Rekord und wir haben den Rekord und eine neue Maximum Attendance Number. Das ist halt heute so, aber trotzdem hast du damals auch deine Part-Timer. Ich meine, Hulk Hogan war ja auch irgendwann ein Part-Timer, Ultimate Warrior war ja auch irgendwann ein Part-Timer.
Genau, das
Ich
ist ja.
stimme dir da zu bei allem, was du sagst, aber ich glaube, wir gehen so ein bisschen vom Kernthema gerade weg mit den richtigen Part-Timer. Denn wenn wir da jetzt noch die Prominenten reinmischen, wie es
Ja.
eben Mr. T war oder so, dann entfernen wir uns ein bisschen zu sehr von
Das
dem Thema.
stimmt.
Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, was wir auch mal
Das stimmt, das
aufgreifen
stimmt.
könnten. Und bei WrestleMania 1 muss man halt auch sagen, das war halt der erste Versuch, sowas so aufzuziehen. Da brauchte man auch noch irgendwo diese prominente Unterstützung. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, wenn bei WrestleMania 33 keine Ahnung, Timbaland oder so für 15 Minuten da seinen Auftritt hat, würde es der Show auch nicht schaden.
Aber das ist halt
Die
auch,
würde
glaube ich.
trotzdem immer noch groß sein, auch wenn vielleicht ein paar Leute weniger einschalten würden. Das wäre immer noch ein Riesending.
Also das wollte ich halt sagen, dass es, glaube ich, wirklich einfach nur dazu da ist, um eben diese paar Leute, wie du gerade gesagt hast, dass eben diese paar Leute mehr trotzdem einschalten. Und ja.
Genau, darum geht es ja halt. Es geht ja wirklich darum, nochmal mit prominenten Namen. Also WrestleMania Season ist wirklich sowas, was man gesondert vom sonstigen Wrestling-Kalender irgendwie sehen muss. Es geht eigentlich da wirklich dann nochmal drum, das Mainstream-Publikum mit irgendwas dazu zu bringen, okay, kauft euch den Pay-Per-View oder abonniert das Network, einfach nur damit ihr jetzt diesen Event sehen könnt. Und dafür sind natürlich alte Namen umso interessanter, weil viele Leute, die vielleicht irgendwann den Anschluss zum Wrestling verloren haben, kennen die Namen noch. Also egal, ob es jetzt ein Goldberg ist, also Goldberg kennen die Leute auf jeden Fall noch aus den 90ern, weißt du, da hat jeder Wrestling geschaut und dadurch kennt man den Namen Goldberg einfach. Also weil, wir haben letztens über die Ratings gesprochen, wie war das nochmal, haben dann irgendwie, sie hatten noch beide, also WWE und WCW hatten noch zusammen irgendwie so 12 insgesamt über diesem amerikanischen Rating-System, was ja quasi bedeutet, dass jeder, keine Ahnung, jeder achte oder sonst irgendwas oder fünfte Amerikaner irgendwie das geguckt hat. Dadurch ist natürlich zum Beispiel so jemand wie Goldberg auch unheimlich prominent und deswegen glaube ich, macht man dem auch Zugeständnisse, weil man sich einfach davon verspricht, dass auch viele Leute, die jetzt vielleicht in ihren mit 30ern, End-30ern, 40ern sind, einfach einschalten, weil die gesagt haben, ich fand damals Goldberg geil und wie krass ist das denn, dass er jetzt im Main Event steht? Ja. Genau so ein Triple H, der halt auch in der Attitude-Era groß geworden ist. Ne?
Ja, mit dem Main Event stimme ich dir nicht so ganz zu. Ich glaube, bei so einem Casual-Fan, dem ist das dann auch scheißegal, wo der steht. Der sieht groß Goldberg auf dem Plakat und dann findet er das schon cool. Was? Der ist noch mal da oder der ist immer noch da oder was auch immer der denkt und er hat ein großes Match, was groß beworben wird.
Gut, dann hast du aber auch noch gegen einen Brock Lesnar.
Ja, genau.
Einen Brock Lesnar, den man aus UFC kennt.
Brock Lesnar
und dann hast du halt Star,
einfach, ja.
Und um den Titel nochmal, ne? Was halt der Casual-Fan auch nochmal krasser findet. So,
ich glaube nicht, dass das den Casual-Fan unheimlich mitnimmt, dass da noch ein Titel im Spiel ist. Das wäre auch so riesig, das Ding.
Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, dass also ich glaube, uns ist das relativ egal.
Genau.
Aber ich glaube, dass dem Casual-Fan glaube ich schon, dass das dem wichtig ist. Einfach, weil das ist ja das ist der größte Preis im Wrestling. Und der sieht das halt auch noch so. Der Casual-Fan, der sonst nie Wrestling schaut, der sieht halt diesen einen Gürtel, also dann mit dem anderen Gürtel halt. Und das ist dann in dem Moment wirklich die höchste Auszeichnung, die man haben kann. Und das ist dann, hebt das Match tatsächlich nochmal.
Ja,
ich weiß
aber,
nicht, ob ich deswegen...
Das ist jetzt die Frage. Würde er dann nur den Pay-Per-View bestellen, weil da der Gürtel drin ist, oder würde er es sowieso bestellen, nee, weil Lesnar gegen Goldberg ist?
Er würde sich in erster Linie natürlich wegen dem Match bestellen, aber ich glaube, dass die Motivation dadurch nochmal verstärkt wird.
Ja, das glaube ich aber auch.
Ja, aber wir sind uns doch wahrscheinlich einig, dass das Match Lesnar gegen Goldberg den Titel überhaupt nicht gebraucht hätte,
ja,
oder?
Aber das sagen ja wir als Smarks, sage ich jetzt einfach mal, als Leute, die das sowieso so sehen, die auch sagen, okay, der IC-Title ist eher so der bisschen technischere und der ist halt der Mainstream-Titel, aber wie Olaf gerade gesagt hat, der Typ, der Wrestling damals gesehen hat, sieht, okay, der ist Champion, das ist gerade so der krasseste, der hält gerade den Preis der Preise, den es also in der WWE gibt.
Ja, wir
und
haben
das
aber,
ist halt schon.
Ja, ja, wir waren uns aber halt auch einig gerade, dass das den Casual-Fan trotzdem nicht allein zum Einschalten bringt. Der würde sich das eh bestellen. Und man muss halt auch immer so ein bisschen sehen, das ist genauso wie diese beschissenen Clickbait-Artikel, die es überall gibt, ja. Du klickst halt einmal da drauf und denkst, okay, ich bin von der Seite verarscht worden, da klicke ich nicht nochmal drauf. Und wenn ich mir WrestleMania bestelle, für teuer Geld in den Staaten, wenn ich nicht das Network habe, und dann, yeah, geil, ich sehe Goldberg gegen Lesnar um den Titel und dann dauert es 10 Sekunden und der Kampf ist vorbei und ich habe $60 in die Toilette gespült, dann können sie aber auch bei der nächsten WrestleMania machen, was sie wollen. Das würde ich halt nicht nochmal bestellen. Also das ist sehr, sehr kurz gedacht von der WWE.
Ja, aber vielleicht geht es auch einfach in diesem Kampf auch darum, dass du einfach den maximalen Fokus eben auf diesen Kampf rückst.
Ja.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel dann noch ein zusätzliches World-Title-Match hast, dann ist das ja quasi auch nochmal in die Hierarchie sehr weit oben. Da fragst du dich halt so, warum sollte dann Brock Lesnar gegen Goldberg im Main-Event stehen, wenn es doch nicht um den Gürtel
aber
geht. Und wenn du wirklich dieses Nonplusultra-Ding haben willst, wenn du es aufbauen willst, dann musst du da eigentlich auch die Gürtel dahin
geben. Es ist aber doch eh Nonplusultra, weil die beiden größten Stars überhaupt sind. Und die WWE legt ja immer Wert darauf, zu sagen, wie viele Main-Events sie haben. Und dass die alle gleich wert sind.
Naja, aber wenn du halt eben dann noch einen World-Title dazu hast, also dann noch quasi den dritten Main-Event dann noch dazu hast, wo dann eben noch ein großer Gürtel auf dem Spiel steht, dann hast du halt eben schon das Problem, wie du das dann eben rechtfertigst. Und ich glaube, das ist so einfach im Sinne von einem geradlinigen Marketing, um es mal so auszudrücken, aufzubauen. Es macht halt schon irgendwie Sinn. Auch wenn ich als Fan sage, so, nee, hätte es eigentlich nicht gebraucht, weil für mich ist der Kampf so groß genug. Ich glaube, dass WWE das halt eben so sieht, wir wollen das maximale Interesse auf diesen einen Kampf richten, auch wenn die anderen Kämpfer auch Main-Events sind, aber wie hat's, glaube ich, David sagt das auch immer, weißt du, es gibt nur einen Main-Event und das ist der Kampf, der am Ende der Card steht.
Aber
da
auch
stimme ich
so
ihm auch zu. Ja.
Aber auch so, wie du das gerade gesagt hast, also das Ziel von der WWE ist ja eigentlich nicht, also ich glaube, das wäre ein bisschen fehlinterpretiert, wenn du jetzt sagst, okay, die kaufen sich das dann und Das Ziel ist es, denen dieses Goldberg-Lesnar-Match zu geben. Aber das Ziel ist es ja eigentlich, durch das Goldberg-Lesnar-Match die so zu hypen, dass sich das kaufen und dann auch die anderen Matches sehen und merken, oh, okay, da sind hier trotzdem interessante Sachen bei, sodass die die Woche danach einschalten. Und danach und danach und danach.
Ja, aber würdest
Weil
du das
WWE
machen?
weiß ja auch, dass Goldberg und Lesnar vielleicht die Raw danach da sein werden, aber danach, danach, danach wieder nicht. Und die versuchen eigentlich, die Fans mit dem Match zu hooken und dann mit dem anderen Content auch noch zu überzeugen.
Ja, aber da ist dann noch die Sache. Würdest du dir, wenn beim Hauptgrund, weshalb du dir die Veranstaltung gekauft hast, wenn du da verarscht wirst, würdest du das dann weitergucken? Und warum solltest du das überhaupt weitergucken, wenn so Leute wie dieser dicke Owens und der alte Jericho mit seinem Schal ja überhaupt nicht so viel wert sind wie diese alten Stars von damals? Das kriegst du ja auch irgendwo suggeriert bei dieser Veranstaltung.
Ich gehe aber auch deswegen stark davon aus, dass das eben diesmal kein Ein-Minuten-Match sein wird, weil WWE, also weil sie sich einfach dann das natürlich aufgespart haben, um das ein bisschen anzuhypen. Und sie wissen ja auch jetzt, okay, jetzt müssen wir in Anführungszeichen delivern.
Genau.
Und deswegen sagen, okay, dann machen wir jetzt halt ein 3-Minuten-Match.
Genau, das können sie nicht machen. Also sie können nicht nochmal so ein Survivor Series Ding abziehen. Das geht jetzt nicht mehr. Die haben Goldberg jetzt bis zum Maximum aufgebaut. Also ich meine, der hat den Streakbrecher in 10 Sekunden besiegt. Er hat den amtierenden Champion in 20 Sekunden besiegt. Und jetzt ist es halt an der Zeit, dass es halt ein vernünftiger Kampf in Anführungsstrichen wird. Das wird kein kurzes Ding geben, sondern ich gehe davon aus, dass es halt ein solide langes Match wird und ich weiß nicht, ob ich es
Was ist
mögen werde,
solide
aber ich hoffe,
lang?
dass es das würde mir
Sieben,
jetzt
acht
10
Minuten.
Minuten. Ich sag mal 10
Ich
Minuten.
sag vom Anläuten bis zum Abläuten maximal 5 Minuten. Wenn ich falsch liege, gebe ich euch beiden Bier aus.
Okay.
Wir wetten hier zu viel. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Strichliste führen, wer welche Wetten gewonnen hat und was
Ich krieg ein
verloren hat
T-Shirt,
hier.
das vergesse ich nicht.
Ja, ich weiß, damit kriege ich von mir einen Burger. Also so oder so, ich muss bezahlen am laufenden Band hier.
Nice.
Ja, so sieht's aus. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen die WrestleMania-Season rausgenommen und die Frage ist halt, ich habe ja die Frage gerade eben schon gestellt, ist das ein neues Thema? Und es ist halt eigentlich, wie Kai es ja so ein bisschen angerissen hat, es ist halt eigentlich kein neues Thema, weil ich glaube, wir leiden halt alle ja so ein bisschen unter diesem Overflow, den wir an Events und an Weeklies und alles haben. Im Endeffekt, dass gerade der Champion und auch, dass die großen Stars so oft auftreten. Das gibt es eigentlich erst seit, ja, sagen wir, seit der Attitude Era. Davor war es so, dass die ganz großen Stars viel, viel seltener aufgetreten sind. Also ganz konkret ist in meinem Fangedächtnis ist es zum Beispiel so, wann war das? 93, als Hulk Hogan nochmal den Titel gewonnen hat. Dann bei WrestleMania. Da war zwischen WrestleMania und dem King of the Ring, wo er dann wieder verloren hat, da waren auch irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen, 2 Monate, irgendwie sowas. Und da ist Hulk Hogan nicht im Fernsehen aufgetaucht, außer in irgendwelchen Vignetten. Und das fand ich damals schon nicht gut, aber damals war es halt dann doch so, dass eigentlich so gerade die Champions und auch die ganz großen Stars, die mussten nicht jede Woche im TV auftauchen dafür, dass die irgendwie die Stars sind. Und erst mit dieser Geschichte, als zum Beispiel dann Bret Hart Champion geworden ist oder hinterher Shawn Michaels oder so, die sich dann als Fighting Champion etabliert haben, da war es dann auch so, dass diese großen Stars immer da waren. Die mussten jede Woche präsent sein, einfach damit du so eine Art Konstante hast, wegen denen du einschaltest. Also sprich, wenn jetzt bestes Beispiel, sowas wie ein CM Punk, der über wie viel? 434 Tage?
Ja,
Ist das
ja
richtig?
klar.
Ja, ich frage ja nur, den Titel gehalten hat und da auch so ziemlich jeden Event bestritten hat. Genauso wie ein Daniel Bryan, der halt da so lange dabei war.
Ich finde, das hinkt ein bisschen mit dem Vergleich zu früher, weil sie waren ja trotzdem keine Part-Timer. Sie waren zwar nicht im TV zu sehen, aber sie haben halt auch alle paar Tage da ihre House-Shows schon gehabt, wo die Stars ja auch schon waren und sowas, ja.
Naja, die Stars sind
Also.
da aber auch weniger aufgetreten. Also, wie viele House-Shows hat Hulk Hogan geworkt? Das war auch deutlich
Na,
weniger.
natürlich war das nicht so viel wie heute, aber sie haben trotzdem regelmäßig gearbeitet für die Promotion. Und deshalb finde ich das jetzt nicht ganz so schlüssig. Ich finde, man kann vielleicht sagen, es gab schon immer diese Part-Time-Elemente im Wrestling, aber so in den letzten, ja, sagen wir mal, grob geschätzt 7, 8 Jahren ist es sehr extrem geworden und
Ja,
sehr
das auf jeden
auffällig.
Fall. Da stimme ich dir zu. Also, ich sehe das.
Aber woran liegt das denn?
Ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal reinspringen darf, wie du es ja gerade wolltest,
Spring rein.
dass auch, es wird halt wirklich sehr stark darauf abgezielt, immer wieder zu toppen, gewisse Kennzahlen zu erzielen. Und dann wird weniger Vertrauen, also zumindest wirkt das auf mich als Fan so, der vielleicht auch ein bisschen liest und sowas, halt ein bisschen Hintergrundwissen liest. Es wirkt halt so, dass sie in die Youngstars, also in diese Workhorses, die sie eigentlich haben, die wirklich das ganze Jahr wie so ein Owens den Titel halt tragen und bei House Shows verteidigen und hier und da die ganze Zeit aktiv sind, aber das sind eben nicht die Leute, und da kannst du mir halt sagen, was du willst. Klar, wir alle lieben irgendwie unsere Indie-Darlings, ne? Aber es ist halt trotzdem nicht der, wo dann, keine Ahnung, wie hat David nochmal gesagt, irgendwie Bodo, der Bauarbeiter, der irgendwie 30 ist oder sowas, der dann irgendwie da vor seinem Fernseher sitzt und dann sieht der eine Werbung und dann ist da ein Kevin Owens, dann sagt er so, ja, okay, juckt mich halt gar nicht, ne? Es sind halt nicht so die Gesichter, die jetzt die Firma ausmachen. Und dann ist eben, anstatt jetzt irgendwie zu vertrauen in diese neuen Stars, die man aufbaut, wird dann doch eher in Goldberg, in Brock Lesnar, in Undertaker vertraut. Das siehst du ja auch eigentlich in jedem Poster zu jedem größeren Event. Das war beim Rumble so, das war jetzt bei WrestleMania so, bei Survivor Series war es nicht anders.
Gebe ich dir absolut recht, dass sie das deshalb machen, aber es gibt ja auch Gründe dafür, warum eben Leute wie ein Owens, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nicht als das Gesicht angesehen werden der WWE, ja. Und ich glaube, von seinen Fähigkeiten her könnte er ein Gesicht der WWE werden. Das ist ja auch jemand, den du ernsthaft verkaufen kannst von seinem Äußeren und wie er sich gibt in Promos und allem und so. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie die WWE gewisse Dinge verkauft. Und genauso wie der normale Ablauf von Shows ohne Part-Timern, wie auch die Shows mit Part-Timern, es kommt alles aufs Booking an. Also es mag sich vielleicht vorhin so angehört haben, als würde ich Goldberg total dafür verdammen und ich finde Part-Timer total scheiße und so. Ist gar nicht so. Also, ich habe nichts gegen große Namen, die dann mal auftauchen. Damals Once in a Lifetime, wo sie uns auch mit verarscht haben,
Ein bisschen.
Twice in a
hab ich
Lifetime.
mich unfassbar gefreut auf The Rock gegen Cena, auch wenn das dann jüngeren Leuten den Spot weggenommen hat, wie viele sagen, ja. Es kommt immer aufs Booking einfach an. Du musst auf der einen Seite musst du die Jungen aufbauen, dass sie an dieser Schwelle stehen, um zum Superstar zu werden. Und du musst deine Part-Timer halt vernünftig einsetzen, dass es passt zu diesem Produkt. Und du musst abwägen, wen bringst du over. Und die WWE hat es in meinen Augen in den letzten Jahren versäumt, bei vielen Dingen den Punkt zu finden, wen wollen wir jetzt overbringen? Also es ist Part-Timer Undertaker, ja, wird immer gesagt, er soll mal von einem jungen, aufstrebenden Star besiegt werden. Passiert nicht. Er wird von einem anderen Part-Timer besiegt, den sie zu einem unbesiegbaren Monster aufbauen. Da denkst du, okay, da müssen sie jetzt jemanden aufbauen, der eben an dieser Schwelle zum Superstardom steht, ja, der dann Lesnar weggrätscht und den besiegt, ja. Passiert in dem Sinne aber auch nicht. Da kommt dann nämlich wieder ein anderer All-Star und haut den um. Und auch diese ganze The Rock-Sache, du brauchst nicht zweimal Rock gegen
Ja,
Cena. Das
warte, spinn doch mal das weiter, was du gerade gesagt hast. Dann passiert nämlich das, was Olaf vorhin gesagt hat. Und zwar, dann hast du nämlich deinen Monster-Typen, der gepusht wurde, der dann von dem jungen Reigns besiegt wird. Was aber auch alle scheiße finden.
Ja, da sind wir auch wieder beim Booking. Klar, dann kann letztendlich nach den ganzen Jahren des Rumbookings mit Part-Timern, wo viel Scheiße gelaufen ist, kann dann sein, dass einer dieser jungen Leute wie Reigns dann eben Goldberg oder Lesnar oder wen auch immer fällt. Aber da ist dann halt auch wieder so, da will was aufgedrückt werden und dann und dieser Push für Reigns wird dann auch schlechter funktionieren, als es bei was weiß ich, bei einem Rollins oder bei einem Owens oder bei einem Ambrose wäre, die du auch zu dieser Stelle pushen kannst und die von den Leuten sogar angenommen werden. Es kommt bei beiden Seiten aufs Booking an und bei beiden Seiten pennt die WWE seit Jahren, meiner Meinung nach.
Teilweise, also wie du gesagt hast, die haben wirklich sehr, sehr wenige Leute zum wirklichen Gesicht der Firma gepusht. Die letzten drei waren halt einfach Ambrose, Reigns und Rollins. Und sind wir mal ehrlich, Ambrose ist irgendwo auf den Weg verloren gegangen.
Aber
Was
sowas
aber
von.
auch wirklich nicht nur an der WWE lag, weil ich war echt Ambrose-Fan, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen verlaufen, so in den letzten Monaten.
Gebe ich dir
Muss ich
absolut
ganz
recht.
ehrlich sagen. Und jetzt die eigentlich.
Ambrose ist dafür ein gutes Beispiel, dass nicht alles die Schuld der WWE ist. Gebe ich dir absolut recht.
Genau.
Aber Rollins hingegen, der war absolut on fire, als der sein Comeback feierte, und den haben sie wiederum verbuckt.
Das ist wahr.
Ja, hin und her und kreuz und quer, ne? Hier 24-Doku. Oh mein Gott, ich habe mich so hochgearbeitet, dann beim ersten Promo so nach dem Motto, ich brauche euch alle nicht, obwohl ich abgefeiert werde, dann irgendwann wieder zurück und doch gegen die Authority-Fäden. Das war natürlich schon ein bisschen unglücklich. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, zum Beispiel zwei Stars, mit denen man das hätte machen können, die haben sich dann letztlich auch vielleicht auch ein bisschen selber einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise da kamen dann unglückliche Umstände dazu. Ich spreche natürlich von CM Punk und Daniel
Ja, die wollte
Bryan.
ich auch noch erwähnen. Das sind aber auch so Leute, wo das dann Selbstläufer waren, insofern sage ich jetzt mal. Wo
Ja,
dann
genau.
auch beim CM Punk liegt es auch ein bisschen daran, dass du hast einfach wirklich gemerkt, dass es keine geschriebenen Promos waren. Das war wirklich immer dieser Bezug, okay, was sagt er jetzt als nächstes? Weil das war wirklich dieser Moment, den er halt auch David oft nennt, irgendwie so, dass du dann sagst, okay, ich will jetzt einschalten das nächste Mal, weil ich wissen will, was passiert dann. Und diesen Moment hat sich auch ein bisschen bei Daniel Bryan. Nur bei Punk fand ich, lag es halt so an den Promos, an diesem. Das war so ein bisschen edgier. Alter, wie viel Anglizismen ich heute benutze, das ist unglaublich. Also, es war.
Incredible, incredible ist
Aber
das.
es war halt wirklich so ein bisschen. Aber es ist, du kannst ja nicht sagen, es war kantiger. Aber es war halt kerniger.
Oh, kerniger ist auch schön, ja.
Nee, aber war ja wirklich so, du hattest diesen Moment. Wie diese Promo, da haben doch alle drüber geredet. Und Punk hat das
Ja,
auch wieder
natürlich.
Wrestling so in den Mainstream gebracht. Und dann war der hier irgendwelchen Nachrichtenshows und mit diesen Comic-Con-Auftritten und sowas, wo dann Triple H da war. Und dann kam CM Punk, der eigentlich gar nicht mehr unter Vertrag stand. Das waren halt so Selbstläufer wie dieses Yes-Movement, wo auch einmal dieser Yes-Chant Mainstream wurde und dann irgendwie in irgendwelchen Football- und Baseballstadien gemacht wurde. Das waren aber auch, wo die WWE hat das auch gebuckt, klar. Und bei Daniel Bryan haben sie es auch sehr gut gebuckt. Bei CM Punk war es dann irgendwann nicht so geil. Aber wie gesagt, das war auch immer ein bisschen in Zusammenarbeit mit den Fans. Und ich finde jetzt gerade bei Roman Reigns, ist halt immer ein blödes Beispiel, weil ich hasse eigentlich diesen Roman Reigns-Hate. Aber in diesem Beispiel ist es so, dass du dann schon merkst, okay, da wird vielleicht nicht so auf die Fans gehört. Und vielleicht sollte man doch manchmal gucken, also nicht komplett auf die Fans hören und blind, weil das sind auch teilweise komplette Affen, die einfach irgendeine dumme Kacke chanten, aber schon schauen, was gefällt denn, was möchten die denn jetzt haben?
Ja,
Wir hätten Fandango längst in den Main Event pushen sollen damals, als das mit dem Getanze losging.
Zum Beispiel.
Was du gerade mit Punk gesagt hast, das ist auch ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Punk war auch so on fire, um das nochmal zum dritten Mal zu sagen in diesem Podcast.
Weil mit.
Dieser Summer of Punk, der war großartig. Und Punk wurde so langsam eine absolute Größe. Auf einmal, das war der Shootingstar überhaupt. Und auf einmal wurden auch Leute außerhalb vom Wrestling auf diesen Typen aufmerksam. Und was machen sie dann? Sie lassen ihn gegen All-Star verlieren bei Triple H. Und das war auch so der Moment,
Und vorher noch Diesel.
wo auf einmal dieser Karren, der bald schon am Abheben war mit 500 km/h, ja, voll gegen die Wand gecrashed ist. Und dieser Summer of Punk irgendwie so ein unwürdiges ja, Ende beinahe schon fand.
Ja.
Das ist eigentlich der Punkt, da muss dann so ein All-Star sich hinlegen für den. Und das hilft dann ja auch dem Jungen. Deshalb finde ich diese Part-Timer per se nicht schlecht, ja. Also wenn sich ein Lesnar dann auch irgendwann mal von mir aus für einen Ambrose bei der letzten WrestleMania hingelegt hätte, wenn sie das vernünftiges, ernsthaftes, hartes Match geführt hätten und Ambrose fällt diesen Lesnar, das hätte ihm unglaublich geholfen. Das sind diese Momente, die WWE einfach zu oft verschwitzt.
Ja, obwohl, man muss nochmal sagen, um nochmal kurz bei dem Punk-Beispiel zu bleiben, danach haben sie ja nochmal die Kurve bekommen mit diesen 434 Tagen, ne? Also
Ja, obwohl
immerhin
der Title
etwas.
Reign war halt auch oft Mid-Card-Title Reign fast schon.
Ja, aber
Also
das fand ich,
da
also das war
waren
einfach.
viele Sachen, die immer noch über dem Champion dann standen,
Ja,
was
das war ja
auch
diese Sache,
so.
ne? Was halt ganz oft kritisiert wurde, dass CM Punk als WWE-Champion bei WrestleMania nicht im Main Event stand, ne? Was dann auch, also. Weiß ich nicht. Also, das spricht ja doch immer ein bisschen der Fanboy aus mir heraus, ne?
Ja, ich sag mal so,
Aber CM Punk war halt auch ein schwieriger Charakter, glaube ich. Also ich glaube, der hat sich auch dieser Punkt, wo er dann wirklich overgekommen ist, war ja dann auch wirklich der Punkt, wo er eigentlich fast hätte gehen können. Und durch diesen Moment ist er da eigentlich auf einmal auf diese neue Ebene gehoben worden, wo dann WWE gar keine andere Wahl mehr hatte, als auf dieser Welle zu schwimmen. Ne? Aber trotz alledem, die Feinde, die er sich dann Backstage gemacht hat, waren ja trotzdem noch da.
Ja, ich glaube, CM Punk ist wirklich schwierig. Was man teilweise so hört, ich glaube, der Typ ist schon ein kleines Arschloch. Aber dass er nicht den WrestleMania Main Event kriegt, okay, ja, wenn noch andere große Matches auf der Card sind. Denn die WWE, wie ich vorhin schon sagte, sagt ja immer, sie haben mehrere Main-Events. Okay, ist vielleicht blöd für ihn und das zickt immer noch an seinem Ego, aber okay. Aber es war ja selbst bei Raw so, dass er als Champion oft genug nicht der Mittelpunkt war, dass dann irgendwelche anderen Sachen noch drüber gehoben wurden. Dass der Champion mit seiner Story gar nicht so wichtig war. Und ja, das ist halt auch so ein Ding. Dann muss man wirklich mal diesen Leuten, die an dieser Schwelle stehen, das Zepter wirklich in die Hand geben und ihnen das Vertrauen geben, dass sie auch mal machen, was sie können. Denn so Ausnahmetalente wie ein Punk oder ein Owens, die müssen nicht in irgendeine Scheiße gequetscht werden. Die können auch einfach so funktionieren, wenn du denen ein Mic in die Hand gibst.
Aber um nochmal auf das, was du gesagt hast, einzugehen, Chris, in Bezug auf WrestleMania oder dass es halt heutzutage mehr geworden ist mit den Part-Timern. Ich habe immer den Spaß gemacht und mir mal so die letzten WrestleManias angeguckt, also die Cards, nicht die ganzen Events. Mhm. Und ab WrestleMania 26, ne? Das war, wann war das? 2010? Kann das sein? Ich glaube, 2010 war das.
Ja, müsste.
Mhm. Ab da war jedes Mal ein Part-Timer mindestens im Main-Event involviert. Weil da fing das nämlich an. Da hattest du nämlich im Main-Event das Match, was viele scheiße finden. Ich fand es geil. The Miz gegen John Cena. Und da hat dann ja John Cena, The Rock eingegriffen. Und ab da ging das halt los. Dann hattest du nämlich bei WrestleMania 27
Rock gegen Cena. 26 27 muss das gewesen sein. Mit Miz gegen Cena.
Nee, das war 26.
26 war 26. Edge gegen Jericho, oder nicht?
Aber um den World Heavyweight.
Ja. Edge gegen Jericho war doch Open Up, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Nee, das war nicht Open Up, das war mittendrin. Das war mittendrin.
Aber da war das Hauptmatch Cena gegen Batista bei 26. 27 war Cena gegen Miz. Und 28 war dann Once in a Lifetime.
Ach stimmt, wow. Ich habe sogar geschrieben, dass 26 das letzte Mal war, dass kein Part-Timer im Main-Event
war. Ah, das war's.
Elefantengedächtnis.
Rettet Wahnsinn.
Uns. Nee, ich will einfach in der Zeile verrutscht. Und zwar, da hat es nämlich als Main-Event, da waren es ja wirklich noch keine richtigen Part-Timer, Undertaker gegen Shawn Michaels.
Ja, nee, John.
Und das hat auch krass abgeliefert, das Match. Und ab 27 ging es nämlich los, weil da war nämlich The Rock Host. Krass cool geiles Gedächtnis. Guck mal, ich kann nicht mal ablesen und du weißt es einfach. Nein, ab 27 war es dann nämlich, dass Rock halt Cena attackiert und dann ging es nämlich los. Bei 28 war nämlich Once in a Lifetime und da hattest du halt auch noch Triple H gegen Undertaker, wo es dann schon auch bei den beiden so in Richtung Part-Time ging, ne? Mhm. Und dann 29 hattest du natürlich Everybody's Darling twice in a Lifetime. Und dann mit 30 fing das ja so krass an, dieser Batista-Flop, ja, genau. Nennen wir es mal. Ich weiß noch, wie ich wirklich mit dem Kollegen, ich saß mit einem Freund zusammen vorm PC und da liefen diese ersten Vignetten dafür, dass Batista zurückkommt. Und wir beide so, fuck, das ist ja mega geil. Alter, Batista, den fand man immer geil. Der hatte die Batista-Bomb, so hat gereicht. Mehr brauchtest du eigentlich nicht. Da konnte Spinebuster am Seilrüttel und Batista-Bomb, ey. Und dann hatte dieses geile Feuerwerk in seinem Entrance und du warst komplett drin. Damals brauchte man nicht viel. Und da fing da ja dieser riesige Part-Time-Flop von dem an, weil er kam halt auch zu WrestleMania zurück. Also, aber der hat ja auch der hat ja nicht nur diesen Goldberg-Schedule, sondern der war ja auch wirklich mehr da. Und er war ja auch noch nach WrestleMania da mit dieser Evolution-Geschichte und hat da auch ein paar geile Sachen gemacht und hat auch sehr schön Daniel Bryan
overgebracht. Bei ihm ist doch das Ding auch gewesen, dass er wieder zurückgekommen ist, weil ich meine, er hatte genau einen Kampf davor, also gegen Alberto Del Rio und dann war er im Royal Rumble. Aber das war auch dieses Ding, dass quasi Part-Timer sofort in das Hauptprogramm gebuckt werden. Ich glaube, das ist das Problem.
Das war, aber das hätte kein abgefuckt, ne? Das hätten alle okay gefunden, aber da fiel es eben in diese Daniel Bryan-Zeit rein. Und alle wollten, dass Daniel Bryan das gewinnt. Und deswegen waren alle wegen Batista abgefuckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so schlimm gewesen wäre und dass es auch mehr Leute cool gefunden hätten, wenn Batista den Rumble gewinnt. Also nicht alle, aber mehr. als wäre jetzt diese Daniel Bryan-Sache noch dazugekommen.
Ja, ich glaube.
Weil da waren die Fans ja auch sehr
Ja, aber Batista
extrem.
sah halt auch nicht mehr aus wie Batista. Das war irgendwie das, was mich am meisten
Ja.
rausgeworfen hat, dass der mal eben irgendwie 20 Kilo Muskelmasse weniger hatte und auch in seinen Bewegungen her. Der wirkte ja auf einmal wie ein normaler irgendwie. Also der war halt nicht mehr der Batista, den man halt vorher kannte, dieses wuchtige Monster, sondern der war ja auf einmal so Small Batista, Blutista war er halt da, ne? Und.
Ja, aber ein Tier war er halt immer noch. Also man konnte ihn schon noch ernst nehmen, fand ich. Und da haben sie dann tatsächlich auch mal das Richtige gemacht und haben sogar dann zwei Part-Timer in einer Nacht quasi von dem neuen Star besiegen
Ja.
lassen. Da war halt gut das Pech, dass Bryans Gesundheit nicht
Ja,
mitgespielt hat.
das war echt bitter auch mit Daniel Bryan. Ich meine, das ist, glaube ich, also WrestleMania 30 ist eigentlich für mich die letzte WrestleMania, wo ich wirklich gesagt habe, so, boah, wie geil ist denn WrestleMania? So, weil.
Na, Alter, 31. Bitte.
Ne,
Komm.
für mich ist,
31, die
für
Schlusszenen.
mich ist 30 halt die emotionalste.
Ja, okay, das schon,
Also,
das
ich
schon.
fand diese Daniel Bryan-Geschichte, wie sie dann letztlich geendet ist, fand ich einfach geiler als Rollins Titelwechsel. Außerdem hat mich bei Rollins Titelwechsel die WXW-App gespoilert. Und deswegen bin ich morgens aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt und da stand dann
Stimmt.
da: Herzlichen Glückwunsch, der einmal da gewesen ist oder zweimal. Also ehemaliger WXW-Wrestler Seth Rollins casht ein und gewinnt bei WrestleMania den Titel. Und ich so: Ihr Schweine! Und
Alter, das ist
ich
krass.
hatte es zum Glück live geguckt, mit den Fistrichs tatsächlich zusammen. Ich habe bei dem Main Event so abgekotzt. Ne? Also erstmal fand ich es natürlich geil, dass Lesnar Roman verhauen hat. Das hat mir schon ein bisschen Freude gemacht, aber ich wusste halt ganz genau, gleich startet er sein Comeback und dann sieht's finster aus. Und als Rollins reinkam, ich bin halt so fucking ausgemarkt.
Ja, oh ja,
Also,
das weiß ich noch.
meine Güte, das war halt wirklich. Normalerweise, wenn er normal Champion geworden wäre irgendwo, hätte ich's halt gut gefunden, ja. Aber an dem Abend war der einfach mein persönlicher Held und Retter.
Save us, Rollins.
Aber
Und ja,
ich weiß aber auch noch,
also.
wie oft ich das geguckt habe, diesen Moment. Ich habe mir den wirklich so fucking oft angeschaut, einfach, ne? Weil das war auch einfach so geil. Wirklich, die Musik geht los, die Crowd rastet komplett aus. Rollins mit dem Kopf rennt zum Ring und dann noch so wunderbar mit diesem Curbstomp. Ich liebe ja den Finish schon, ne? Und ich hoffe auch so sehr, dass er gegen Triple H einsetzt, weil das wäre einfach so geil, obwohl es halt auch Sinn macht. Pedigree, bla bla bla. Aber trotzdem, dann mit dem Curbstomp und dann steht er einfach mit dem Titel da und das Feuerwerk geht los und. Ich war komplett drin. Es gibt doch diese Momente, wenn wir sehen ja Wrestling immer ein bisschen anders als jetzt jemand, der das casual guckt. Und wenn es dann diese Momente gibt, die dich wieder zum kompletten Fan machen, das liebe ich
Ja, ich habe das
einfach.
auch jetzt, als ich jetzt unterwegs war, noch versucht, einem Kollegen zu erklären, der natürlich auch noch irgendwie mitbekommen hat, Wrestling, Olaf, bla bla bla, Podcast und so. Und da habe ich ihm das versucht, auch zu erklären. Und er auch immer so: Ja, aber das ist doch alles nicht echt, oder beziehungsweise du weißt doch, dass das nicht echt ist. Und wieso gibt es dann trotzdem noch so die Momente? Ich so: Ja, aber es gibt dann eben diese Augenblicke, die du nicht erwartest. Und dann ist Wrestling halt einfach total geil. Und dann bist du halt in den Figuren
Ja.
drin, du bist auf einmal wieder, keine Ahnung, 10 Jahre alt und lässt einfach alles raus an Gefühlen, was du in dem Moment irgendwie empfinden kannst. Und das ist in dem Moment, wo Wrestling wirklich am stärksten ist. Ja, und deswegen bin ich auch gespannt, wie du Kai dann das Karat aufnehmen wirst. Und ja, ein bisschen Live-Wrestling-Luft schnupperst. Das ist ja auch mal wieder was ganz anderes als das irgendwie vor der
Zum
Fernseher.
ersten Mal in
Ja, das
meinem
auch noch.
Leben, ne? Denk dran, zum allerersten Mal.
Was?
Das ist krass, ich war noch nie bei Dingens. Ich war noch nie bei irgendeiner Live-Show, deswegen ich freue mich da richtig, richtig krass drauf.
Wie
Ich
alt
wäre ja
bist
auch
du denn?
gerne 22.
Okay.
Deswegen,
Ja,
ich
wird
war.
Zeit.
Ja, wenn ich halt irgendwie jemanden hätte oder sowas, ne? Ich würd auch zu WrestleMania fliegen, mir wäre das scheißegal. Ich würde auch einfach 2000 Euro am Tisch legen, würde da hinfliegen, ne? Dann würde ich noch Raw mitnehmen, würde ich noch NXT mitnehmen, einfach nur fürs Erlebnis. Wenn ich immer, also ich würde das komplett machen, einfach nur, weil das sind halt diese magischen Momente. Du weißt einfach, Raw nach WrestleMania ist geil. Du weißt, NXT ist geil. WrestleMania ist geil. Und da was. Nein, aber sind mal echt, das sind halt die Shows, wo eigentlich der meiste Zauber passiert.
Ja, das
Das stimmt
stimmt
schon.
schon.
Deswegen,
Ja, aber lass uns mal wieder zum
um gerade
Thema
nochmal zurück,
zurückkommen, genau.
genau, um gerade nochmal zurückzukommen auf WrestleMania 30, da hast du nämlich nicht nur Batista als Part-Timer, sondern auch natürlich Triple H, der sich in alle Fäden reinbuckt, wie er halt Bock hat, Hauptsache er ist dabei. Und auch die New Age Outlaws, die ja auch irgendwie Part-Timer waren, aber auch ein bisschen anspruchsvolleren Schedule ja. hatten.
Ja, die haben einfach mehr, ich meine, BG James ist ja eh dabei, immer irgendwie unterwegs, ne? Also der Road Dogg ist ja Agent hinter der Bühne und Billy Gunn ist ja auch noch jemand, der kann ja auch noch, der ist ja auch noch gut in Form. Und da haben sie dann wohl gesagt, komm, wenn ihr eh quasi schon so halb mit on Tour seid, dann habt ihr auch ein bisschen mehr Schedule. Haben doch damals sogar noch die Tag Team Champions gewonnen, oder?
Ja genau, die hatten einen kompletten kleinen Run wieder.
Ja, aber ich frage es halt immer, ich meine, wir zählen jetzt da so ein paar Leute auf und gerade hier Triple H, Brock Lesnar, Goldberg haben wir jetzt ja auch schon breit behandelt, die sind jetzt ja auch aktuell sehr, sehr prominent. Ist das Problem vielleicht einfach daran, dass man bei diesen Part-Time-Geschichten aktuell so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack irgendwie hat? Liegt das daran, dass aktuell versäumt wird, durch diese Part-Time auch wirklich neue Talente overzubringen? Kai?
Aber das ist ja nicht erst seit jetzt, denke ich mir. Also, wie gesagt, du musst halt weiter gucken und es wird halt wirklich teilweise von WrestleMania zu WrestleMania immer krasser, ne? Dann hat's halt irgendwie bei einem 31 hast du wieder Brock Lesnar im Main Event, hat natürlich auch ein Triple H und Sting Match und bei 32 hast du halt auch wieder ein Triple H im Main Event, aber auch wieder gegen den Roman Reigns. Also halt beide Male Roman Reigns, aber der war dann halt auch trotzdem nicht over irgendwie, ne? Also das war dann auch, dass versucht wurde, vielleicht den over zu bringen, den die Fans nicht wollten. Also generell, diese Roman Reigns-Thematik ist halt extrem schwer, weil ich glaube, es liegt halt nicht mehr daran, dass er ein schlechter Wrestler ist, weil ich finde, er ist kein schlechter Wrestler. Und also er hat halt, klar, er hat auch scheiß Promos, aber er ist auch nicht mehr so schlecht, wie es ohnehin war. Er wird halt schlimmer, wenn er diese geskripteten Sachen hat, aber trotzdem wurde er irgendwie nicht so ich finde aber trotzdem ist Roman Reigns noch nicht so der Main-Eventer irgendwie. Also komischer.
Der Typ, zu dem sie ihn machen wollen irgendwo. Da fehlt noch ein bisschen was, ja.
Also die Sache, liegt an der WWE oder liegt es einfach daran, dass sich die Extreme-Wrestling-Fans mit Händen und Füßen und keine Ahnung was dagegen wehren, dass er als Main-Eventer etabliert wird?
Zum einen daran auch, weil WWE aktuell keine Babyfaces schreiben kann. Also das sehe ich halt als ganz massives Problem, dass die irgendwie verlernt haben, wie man einen guten und trotzdem interessanten Charakter schreibt, weil aktuell sind die guten Charaktere sind ja aktuell alle Arschlöcher und die Bösen sind irgendwie auf einmal sympathischer. Und plötzlich ist auch so jemand wie Roman Reigns, der, wie du gerade sagst, das eigentlich von den Kämpfen her ist der ja durchaus okay. Also ich meine, klar, eher diese Geschichten mit ich fress alles und komme dann wieder zurück hin oder her, aber insgesamt liefert der schon gute Kämpfe ab und auch von seiner Ausstrahlung her ist er eigentlich da, aber irgendwie nimmt man ihn den Top-Guy halt irgendwie noch nicht ab. Und ich kann da auch irgendwie keinen Finger draufsetzen, wo dann das liegt.
Ich glaube, das sind mehrere Sachen einfach. Wie du schon sagst, Babyfaces können sie eh nicht besonders gut schreiben momentan. Dann einmal hat die WWE ihm einfach nicht genug Entwicklungszeit gelassen, um an diesen Punkt zu kommen. Dass sie ihn pushen, ist okay, ja. Aber sie haben ihn direkt so überpusht, dass er auch nicht Zeit hatte, da mitzuziehen. Er ist eigentlich jetzt erst so ich will fast sagen, so im letzten Jahr hat er nochmal einen Sprung gemacht, den er eigentlich von seinem Standing, was sie ihm vorher schon angepusht hatten, schon vorher hätte haben müssen. Und es kommt halt auch noch dazu, Moment, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen muss. es kommt halt auch noch dazu, dass die Fans einfach nicht mehr so blauäugig sind wie früher. Und das auch mitkriegen, dass da jemand ist, der einem wirklich reingedrückt wird. Und dass man das auch nach Jahren von Cena ja nicht mehr so möchte, dass man denkt, jetzt ist gerade die Cena-Ära vorbei, jetzt kommt der Nächste, der uns reingedrückt wird. Dass man sich da dann gegen wehrt, finde ich, ist auch eine natürliche Reaktion irgendwo. Und das kommt alles irgendwo so zusammen und ich bin ein großer Roman-Kritiker, aber da wird ihm dann sehr oft sehr viel Unrecht getan dadurch.
Was aber extrem krass ist eigentlich, muss man jetzt mal wirklich ganz ernsthaft retrospektiv betrachten, dass ja 2014, als Batista gewonnen hat, alle für Roman Reigns waren. Ja. Ne? Also die Crowd war ja komplett bitte, bitte Roman Reigns, Roman Reigns.
Ja, natürlich, aber da ging es ja dann auch um das Prinzip, da wollten sie ja den neuen Typen haben. Dann haben sie den neuen Typen gekriegt und das war halt auch scheiße. Weil der neue Typ nicht so war, wie sie es vorgestellt haben.
Ja, sie waren aber auch für Roman Reigns, um ihre Anti-Haltung zu zeigen,
Das meine ich, genau.
dass sie Daniel Bryan haben wollten. Genauso
Ja.
wie dieses Jahr alle froh waren, irgendwo dann, dass Randy Orton ihn rausgeschmissen hat, obwohl man eigentlich nicht Randy Orton als Rumble-Sieger haben wollte.
Ja, das ist die Sache, einfach diese Anti-Haltung, so, dass du jetzt auch immer dieses, okay, man mag halt den einen, aber nur weil man den anderen hasst.
Ja.
Also,
Das kleinere Übel
du nimmst halt dieses
eigentlich.
geringste, genau,
Ja.
das kleinere Übel eigentlich. Das war doch auch so, auf einmal haben alle für Rusev
Ja.
gechantet, als Reigns und Rusev übrig waren. Obwohl keiner halt irgendwie davon wirklich der Rusev-Fan
Ja, nee,
war.
das, aber es ist doch, also um jetzt mal diese Part-Timer-Diskussion so ein bisschen auf eine Linie zu bringen, aber es ist doch jetzt eigentlich, dass WWE aktuell so sehr auf Part-Timer angewiesen ist, um auch große Zahlen zu ziehen. Also auch jetzt bei einer WrestleMania, SummerSlam, bei den ganzen Big Four Pay-Per-Views, war es doch immer so, dass immer irgendein großes Match in letzter Zeit mit den Part-Timern bestritten worden ist. Es ist also ein
Ja.
hauseigenes Problem, dass man auf diese Leute angewiesen ist, weil man es in den letzten 5 bis 10 Jahren nicht geschafft hat, große Stars aufzubauen und diese zu halten. Also sei es jetzt, dass sie dann gegangen sind wie ein CM Punk, dass jetzt ein Daniel Bryan da Verletzungspech gehabt hat, ist halt Verletzungspech. Aber trotzdem ist doch eigentlich niemand oder fast niemand aus den letzten 8 Jahren übrig geblieben, wo du sagst, so, der ist 100% etabliert und mit dem verkaufen wir Pay-Per-Views. Also auch jetzt echt nicht böse gemeint, aber selbst ob es ein Ambrose ist und wenn du zurückgehst, ein Ziggler, der jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren bei WWE rumkrebst und noch niemals ein Ticket verkauft hat, um es mal ganz böse auszudrücken.
Ziggler müsste sein Debüt in der Spirit Squad 2006
Da sind wir ja
gehabt
genau bei.
haben.
Dann war
Da mit dem Rumble war das, ne?
das
Glaube
beim
ich, ja.
Rumble?
Also,
Nee, 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 der,
dann muss das aber fünf, dann muss das
das.
schon 2005
War das
gewesen sein.
2005
Gut,
schon?
aber.
Weil die waren im Rumble
Aber bis
6.
er dann Dolph Ziggler war, sind es auf jeden Fall 8, 9
Stimmt,
Jahre, 10 Jahre.
die waren im
Ja,
Rumble.
aber nichtsdestotrotz, das Problem ist doch einfach, dass man aus dieser Generation quasi, weißt du, wo du vorher hattest du eine Generation mit Batista, Cena, Orton, ne, die unterstützt worden ist von Triple H, Shawn Michaels und ich weiß nicht was. Aber aus der Nachfolgegeneration hast du eigentlich kaum jemand Großes rüber gerettet, sondern eigentlich nur einen Cena mitgenommen, der halt eben irgendwie so dabei geblieben ist einfach und immer größer geworden ist. Und alles andere, was halt noch hochkam, das hat es irgendwie nicht geschafft. Dieser hat diesen Sprung an die absolute Spitze nicht geschafft. Und deswegen haben sie jetzt Part-Timer.
Es war aber auch ein Problem in dieser Cena-Ära. Also ich habe großen Respekt vor Cena, aber dass sie sich zu sehr auf ihn fokussiert haben und sich alles ihm unterordnen musste. Auch das hat dieser Phase extrem geschadet, dass da kein anderer wirklich
Ja, klar.
hochkam. Aber gut, wir sind uns einig, eigene Probleme, ja. Sie haben es versäumt, vernünftige Stars aufzubauen, deshalb die Part-Timer. Aber worauf man vielleicht mal eingehen könnte, in den letzten 2, 3 Jahren wird dieser Hass der Smart Marks den Part-Timern gegenüber immer offensichtlicher und stärker. Woran liegt das denn eurer Meinung nach?
Ja, das ist ja dieses aggressive Booking, ne? Also dieses, es ist ja eigentlich vom Prinzip her wusste jeder, okay, Goldberg kommt zurück und wenn er jetzt längerfristig da bleibt, also ich meine jetzt längerfristig bis WrestleMania, war eigentlich jedem klar, okay, der ist halt nicht blöd, der wird sich sicherlich irgendwie einen Title Run gesichert haben. Aber man will es halt auch trotzdem nicht wahrhaben und du hast dann auch immer dieses, vom Prinzip her, ja, das klingt jetzt komplett blöd, aber du begleitest ja den Kevin Owens auf seinem ganzen Weg, ne? Und du guckst so, okay, da fängt der an und ich schaue mir jetzt die 80.000 Raws mit Kevin Owens an und das ist auch okay. Klar ist hier und da langweilig und schlecht geschrieben und alles sei ja dahingestellt. Aber dann du hast ja das ganze Jahr Wrestling verfolgt für ein Event, was im Endeffekt dann in 4 Wochen zusammengeschrieben, also für das größte Event, was dann im Endeffekt von 4 Wochen zusammengeschrieben wird. Mit komplett anderen Stars, weil dann wird mal hier der Typ, den du 6 Monate lang dir angeguckt hast, wird gesagt, okay, so, hast du jetzt schön gemacht, hast du gut gehalten, hast du deine Hausshows gemacht, so, jetzt kommt aber der Große, den wir zu WrestleMania brauchen. Und das hast du halt ganz häufig, ne? Also wie gesagt, es ist doch einfach 1:1 die gleiche Sache mit Kevin Owens und CM Punk. Das ist genau das Gleiche, was da passiert ist. Du hast halt beide den Titel komplett getragen haben, weil es irgendwie auch keinen anderen gab zu der Zeit, weil Rollins war irgendwie weg und Finn Balor war weg und bei CM Punk hattest du auch du hast halt irgendwie ein Alberto Del Rio und so einen Kram gehabt und einen Kane und so, aber sind wir mal ehrlich, ne?
Ja, was du sagst, ist glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Diese Identifikation ja. der Fans mit einem Wrestler oder überhaupt einem Sportler ist, glaube ich, so hoch wie in kaum einem anderen Sport oder irgendwas, ja? Warum haben wir alle Daniel Bryan geliebt? Wir haben irgendwo in unserem seltsamen Wrestling-Nerdchen, haben wir den als einen von uns immer gesehen, ja? Weil der diesen Sport genauso liebt, wie wir es tun. Genau,
der ist in kleinen Hallen angetreten und so.
Genau, der hat uns in diesem Sport vertreten und auf einmal steht er da auf der größten Bühne überhaupt und streckt den Titel in die Höhe. Und auch in Owens, den du auch noch aus kleinen Hallen kennst, wie er Dreck gefressen hat und sowas. Das, oder ein Bella oder wen auch immer, ja? Ja, auf jeden Fall genau. auch nicht nur diese Indie-Darlings, auch ja. Eigengewächse von der WWE von mir aus, ja. Ziggler war ja eine Zeit ja, auch genau super das. Over. Aber das ja. sind halt diese Typen, mit denen gehst du diesen Weg mit und du merkst, wie sie sich entwickeln und wie sie eben den Dreck fressen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie eben nach dem Gold greifen. Und der wird halt zu vielen immer noch verwehrt in der WWE. Du musst nicht jedem Main-Event-Push geben, aber einfach mal diesen Blick dafür haben, wann kann man wo ansetzen. Der fehlt der WWE oft. Das ist oft sehr, vieles ist da einfach zu kurz gedacht, habe ich immer so
Oder Eindruck. Man gönnt ihn halt auf die große Bühne dann nicht. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem, dass man dann nicht sagt, komm, du gewinnst jetzt den Titel wirklich, wie Daniel Bryan, WrestleMania 30, ne, auf der allergrößten Bühne, die wir dir bieten können. Seth Rollins wäre auch ein gutes Beispiel gewesen, aber Seth Rollins hat auch einfach die letzten Jahre Pech gehabt mit seinen ganzen Verletzungen. Ne? Aber, ja, aber dieser Moment von Daniel Bryan, ich glaube, das geht jedem Wrestling-Fan so, der war besonders und das ist auch was, wo du als Fan einfach so emotional dabei warst, dass du das Ding einfach nicht vergessen wirst. Und was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich vollkommen. Ne? Die Leute wollen eine Reise mit einem Wrestler machen oder mit dem Charakter machen. Und das beginnt halt eben bei einige wenige begleiten diese Reise vielleicht ganz, das heißt bei Daniel Bryan von Ring of Honor bis hoch dann zu ersten beschissene NXT-Sendungen und sowas und dann halt eben weiter bis an die Spitze. Ne? Aber wir wollen halt diese Reise erleben und wir wollen nicht, dass irgendwann in dieser Reise jemand kommt und sagt, nee, Achtung, ich bin jetzt der Busfahrer und ich fahre jetzt übrigens woanders hin und du nimmst jetzt erstmal die Route nach XY, ne, nach Timbuktu. Und das sind dann die Part-Timer, die dann auf einmal die Busfahrer spielen, ne? Ich glaube auch, dass das ein ganz großes Problem ist und dass WWE bei vielen in letzter Zeit nicht den Trigger gezogen hat. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ein Ambrose ein Jahr bevor er den Titel gewonnen hatte, da war er eigentlich so weit, dass man gesagt hätte, so jetzt, wenn du das Ding jetzt gewinnst, auf einer großen Bühne, SummerSlam, WrestleMania, dann hätten wir daraus was Besonderes machen können. Genauso wie auch mit Roman Reigns hätte es anders verfahren müssen. Das ist halt ein schwieriges Beispiel, aber es geht halt immer darum, dass du diesen einen Moment, den musst du halt treffen, und ansonsten ist der Moment weg, der ist flüchtig. Und bei vielen in dieser Generation haben sie es halt eben nicht geschafft, dass sie diesen Moment greifen können.
Genau, es ist ja auch, dieser Moment wurde zu oft verpasst einfach in den letzten Jahren. Es ist auch ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, aus der Cena-Ära, wo Cena den Nexus einfach abgefrühstückt hat. Kann ich noch nachvollziehen? Wade Barrett wäre wahrscheinlich niemals ein Riesenstar geworden, mit dem du als Face oder als Heel da Hallen füllen würdest oder sowas. Aber das war halt auch so ein Punkt, hätte er da die Fehde gegen Cena gewonnen, hätten sie auf einmal einen Bösewicht gehabt, den du ernst nehmen kannst, der eine große Bedrohung ist. Genau, der ein Main-Eventer ist. Und wenn es nur für ein, zwei Jahre hinhaut, aber du hast einen, den du dafür nehmen kannst, weil ein Sieg gegen Cena ist halt immer was Besonderes.
Ja.
Und das sind diese Punkte, die verpasst wurden. Und wie du das schon sagtest mit dem Busfahrer, genau, dann kommen die Part-Timer, grätschen rein dann noch. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Punkt, warum denen so viel Abneigung entgegenschlägt. Mein Gott, rede ich heute viel, sorry. das ist jetzt natürlich ein reines Smart-Mark- Erlebnis in dem Sinne, aber allgemein das Publikum ist ja eh smarter geworden, als es früher war bei WrestleMania 1, 2, 3 und so, ja. Du merkst dann auch gewissen Part-Timern an oder du weißt es von ihnen, dass ihnen der Sport eigentlich scheißegal ist und sie nur ihren Paycheck wollen. Du kannst bei einem Undertaker und bei einem Triple H, die sich ihren Arsch für das Business aufgerissen haben, kannst du eher über gewisse Sachen hinwegsehen, als dann ein Lesnar, der wieder im Main Event steht, oder ein Goldberg, der das schon immer scheiße fand, damals wie heute einfach schlecht war im Ring und dann jetzt kommt und da, ja, einfach mal so das Gold erntet für WrestleMania und sich dann wieder
Ja,
verpisst.
das. Ach, darf ich einmal ganz kurz was
Spring
reinspringen?
rein.
Da,
Ja,
weil
klar.
da ist einmal mein Smart Marquette ist da einmal komplett einmal explodiert, ganz, ganz kurz bei Raw. Wie gesagt, das hier Goldberg-Segment guckst du dir an. Und zwar, das fand ich nämlich so geil. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der das krass abgefeiert hat. Und zwar, da war nämlich die Sache, also es war so, da kam, da, die Planeten standen da ganz komisch im System. Und zwar, Goldberg wurde rausgeschickt, ne? Natürlich. Crowd, mega Bock auf Goldberg gehabt, natürlich, nach Fastlane. Macht er seine Promo so, ja, und jetzt bin ich ja euer Champion. Und wisst ihr was, ich jetzt durch jetzt was ganz, ganz Krasses. Und die Crowd komplett am Ausrasten, am Buhen, Chen, alles CM Punk, CM Punk, ne? Und du wusstest halt auch, okay, Goldberg ist jetzt auch nicht so der Promochef, der damit irgendwie umgehen kann, ne?
Ja, wo er gemeint hat,
Mhm.
I
Und ich fand es
hear you
einfach,
oder sowas, I hear that.
ja, und das, ja, genau, aber das war so, ja, okay. Du wusstest einfach, der will jetzt komplett untergehen. Du kannst mir sagen, was du willst, aber seine Promo war auf jeden Fall länger angedacht. Und ich fand das so krass einfach. Da kamen nämlich die richtig laute CM Punk-Chants. Und dann kam ja dieses Ladies and Gentlemen von Paul Heyman. Und das war so ein kleiner Moment, den ich halt
Ach
richtig geil
so.
fand, weil du hattest einfach dieses CM Punk-Chants und dann kam Paul Heyman raus. Und du wusstest halt, okay, es ist natürlich Lesnar, aber es ist so, okay, es ist Chicago, es wird gerade auf Goldberg komplett geschissen, wo alle eigentlich gesagt haben, yeah, Goldberg, Goldberg, der wird gerade seine Promo, kann er einfach nicht halten, wegen CM Punk-Chants und auf einmal kommt dieses Ladies and Gentlemen von Paul Heyman. Und ich dachte so, ey, jetzt müsste nur eine andere Musik kommen und die Welt wäre perfekt einfach.
Ja. Ja, CM, der Begriff CM Punk ist ja mittlerweile, oder dieser Chant CM Punk ist ja eigentlich mittlerweile so ein, eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass irgendwas scheiße ist, oder? Also, dass die Leute wollen irgendwas anderes sehen in dem Moment. Ja, und jetzt sind wir eigentlich bei der ganz aktuellen Thematik mit Goldberg im Main Event. Und ich habe wirklich ja gedacht, also nachdem wir da so dank 2K ja so ein bisschen Freetime mit Goldberg gehabt haben, du hast wirklich das Gefühl gehabt, so, ja, der hat vielleicht nochmal richtig Bock und so. Und ich habe auch gehofft, dass der da nochmal jetzt angreift. Und im Endeffekt ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, Chris. Du hast aktuell bei Goldberg halt extrem das Gefühl, dass du da eine Marketingkampagne siehst. Also mal so ganz.
Das basiert ja alles
Das hat
auf
er
einem
mir ja
fucking
sogar gesagt
Videospiel,
bei
ne?
dem Interview.
Was ist so eine fucking Marketingkampagne da?
Ja, dass ihm das alles vollkommen scheißegal ist eigentlich, dass er da ist, um halt Werbung für das Spiel zu machen, weil sein Sohn das zocken wird und dann kann er mit ihm spielen. Außerdem kriegt er Geld dafür und er hat irgendeinen Film in petto, er bräuchte doch kein Wrestling.
Ja.
So nach dem Motto hat er mir das gesagt. Und ja, ich meine wenigstens
Ja,
ehrlich,
aber
ne?
es ist halt traurig, dass du das eigentlich da nichts aus der Vergangenheit gelernt hast, ne? Und das ist jetzt, und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb jetzt auch Leute einfach gegen Goldberg turnen. Es geht nicht unbedingt darum, dass Goldberg jetzt Champion geworden ist, weil ich glaube, die Leute wollen ihn eigentlich mögen, aber die mögen halt nicht, wie sie es halt umsetzen. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang eigentlich. Ich glaube, wenn man das mit ein bisschen mehr, ja, Einsatz von Seiten Goldbergs umgesetzt hätte. Weißt du, ich glaube, der hat jetzt 3 Matches bestritten und maximal stand er 7 Minuten im Ring oder so. Also.
Und hat mehr geschwitzt als der ganze Roster im ganzen letzten Jahr
Ja, ganz im
zusammen.
Ernst, ich muss ja jedes Mal, wenn ich den da sehe und wie er da vor sich hinschwitzt, ich muss da immer an den Warrior denken. Es tut mir leid. Also, an dem.
Oder an Lashley,
Ja, ne. Der war
Lashley
auch.
schwitzt auch wie eine Sau, Alter.
Ne, also, nee, das stimmt schon, aber es ist halt, man hat halt gerade das Gefühl, man ist irgendwie Teil von so einer Marketingmaschinerie, in der eine seinen Namen gut eingesetzt hat, um einen guten Vertrag zu bekommen und noch ein letztes Mal seinen Title Run zu bekommen, und der andere, das ist Lesnar, der ist dann halt irgendwie so, ja, den haben wir halt länger unter Vertrag, so ungefähr, aber es fühlt sich halt nicht mehr an, als ob das irgendwie was ist, was gemacht wird, um die Fans zu begeistern, sondern aktuell nur eher um den Fans, ja, vorübergehend möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das tut so weh, das zu sagen. Also ich liebe Wrestling und ich schaue mir so gerne WWE an, aber aktuell, ich habe davor gesessen und denke mir so, nein, das kann doch jetzt wirklich nicht so sein. Das kann doch nicht so offensichtlich sein. Das ist echt so, als ob hier jemand den WWE-Vertrag mit den 5 Millionen Dollar für Goldberg, keine Ahnung, wie viel er verdient, links und rechts um die Ohren schlägt und sagt, fuck it, that's why. Ne? Also, Das ist so frustrierend. Und deswegen kann ich auch vollkommen verstehen, dass jetzt einfach viele sagen, so, diese Part-Timer-Geschichte geht mir halt total gegen den Strich.
Ja, Kollege Simon, der auch schon ein paar Mal hier zu Gast war, sagt eigentlich immer, ich habe jetzt über Fastlane noch nicht mit ihm gesprochen, der sagt eigentlich immer, mir ist das egal, das ist für mich so abseits vom normalen Roster alles, so mit Lesnar und Goldberg und so. Aber kann ich verstehen, die Sichtweise, bis zu einem gewissen Punkt, denn jetzt war eben diese Sache, wo sie nicht mehr abseits waren und ihr Rentenspektakel da hatten, sondern sie haben halt eingegriffen in den normalen Betrieb und haben da dann mal eben den Champion weggespeert, ja, ihm den Titel abgenommen und kämpfen das jetzt unter sich aus bei Mania. Das sind so Punkte, da fühlt man sich als richtiger Wrestling-Fan, also oder vielleicht sogar Purist, da fühlt man sich verarscht und vor den Kopf gestoßen einfach.
Ja, also ich kann es auch nicht anders sagen. Also es ist einfach so, das fühlt sich halt einfach nicht so an wie das Wrestling, glaube ich, was wir alle sehen wollen, oder? Also wir wollen ja die großen Charaktere sehen, aber wir wollen halt auch nicht so offensichtlich um die Ohren geschlagen kriegen, dass es dabei halt so ums Geld geht. Also ich habe einfach das Gefühl dass ich da halt wirklich nur sehe, was WWE mir vorsetzt und was ich bin schön fressen und kaufen soll. Und das nervt mich momentan. Und ich freue mich auf Matches wie Owens gegen Jericho, weil du da das Gefühl hast, dass du zwei Leute hast, die das lieben, was sie da in dem Moment machen. Aber der Lesnar gegen Goldberg Main Event ist einfach sowas, wo ich mir sage, so, oh, das ist so mit dem Holzhammer. Und Triple H gegen Seth Rollins ist das andere Gegenteil, wo du siehst, also ich, auch wenn Triple H sicherlich seine Ecken und Kanten und so in der Vergangenheit hatte und die wahrscheinlich auch immer noch hat, offensichtlich, aber der ist halt auch Wrestling-verrückt und dieser Kampf, auf den freue ich mich, weil du da eben auch zwei dafür im Kampf hast, die alles für das Geschäft tun. Ich glaube, dass Triple H das wirklich so sieht, dass wenn er antritt, dass das die Card anhebt und dass das der für die Card wichtig ist und auch vielleicht für einen Rollins in seiner Entwicklung wichtig ist.
Ja, Triple H ist auch immer noch präsent mit seinen ganzen Leistungen bei den Wrestling-Fans der letzten Jahre. Auch. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also er ist immer noch eine Bedrohung irgendwo. Und das ist bei einem Jericho dann ja auch immer wieder so ein bisschen anders, je nachdem, was er für einen Run hat, wenn er wieder zurückkommt.
Jericho hat ja auch immer ein anderes Gimmick, so ungefähr, gefühlt.
Ja, gut, das ist aber auch so sein Steckenpferd, dass er sich immer wieder neu erfindet. Das hatten wir ja auch im Y2J-Podcast schon mal angesprochen. Und jetzt hat er halt einen richtig geilen Run gehabt und dann nimmt man ihn auch wieder anders wahr als die Zeit, wo er sich für Fandango hingelegt hat bei WrestleMania.
Was ihr aber auch nicht vergessen dürft, das ist ganz, ganz krass, ne? Wir haben ja alle gesagt, man hatte hier und da Part-Timer, aber jedes Mal bei WrestleMania, jetzt die letzten halt seit ab 27, wo ein Part-Timer-Main-Event war, war es halt immer mit einem Full-Time-Worker. Die ganze Zeit. Ja. Du hattest Cena, du hattest Daniel Bryan, du hattest Roman Reigns, aber jetzt hast du Part-Timer gegen Part-Timer.
Ja. Und deswegen vielleicht auch.
Und das ist halt die Sache, die scheiße.
Genau, vielleicht fühlt sich auch deswegen so falsch an, einfach. Mhm. Also ich kann es mir nicht erklären. Vor allem auch, also was ist denn dann die Zukunft dafür? Also das hat ja Tobias nämlich auch geschrieben, so, was macht man denn in 15 Jahren oder in 10 Jahren, wenn halt dann irgendwann die Part-Timer, die jetzt aktuell im Main-Event stehen können, die dann alle irgendwie Mitte 50, Anfang 60 sind, dann holst du dann einen Reigns zurück mit Mitte 40 oder was macht man dann?
Dann wird Daniel Bryan geklärt.
Ja, aber dann müsste John Cena nochmal irgendwie in die Muckibude gehen oder was. Also,
dann holst du einen CM Punk zurück. Ja, und dann bietest du den 30 Milliarden.
Also wenn Punk noch einen UFC-Kampf macht, dann kannst du den nicht mehr zurückholen. Dann ist der auch nur noch Gemüse.
Ja, na, ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube halt wirklich, dass.
Ich glaube, beim nächsten Mal kriegt er halt einen leichten Gegner. Also einen leichteren.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem MMA, aber ich glaube, ein CM Punk muss halt.
Nein, WWE!
Ich glaube halt, ich glaub wirklich, dass der irgendwann zurück zu WWE kommen wird. Also in vier Jahren.
Das Problem ist einfach, mich fuckt das ab, weil der ist einfach noch so jung, in Anführungszeichen, also halt in diesem John Cena-Alter und du weißt halt, wie lange Gold das noch vernünftig worken kann, ne? Und einfach so. Du hast jetzt noch so gute Jahre, so warum verschwendest du die? Und du weißt einfach, dass CM Punk, also auch so wie Triple H, halt beide Typen sind mit so einem fucking riesigen Ego. Und Triple H könnte dann ja sagen, okay, machen wir halt die geschäftliche Seite. Aber wie ihr halt schon gesagt habt, dass CM Punk so ein schwieriger Mensch ist, wird es, glaube ich, sehr. Genau, eben. Und halt auch dann noch in Kombination mit seinem riesigen Ego. Und wenn du wenn du so ein aufgeblasenes Ego hast und dann noch nachtragend bist, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass da nochmal irgendwie die Wogen geglättet werden.
Vor allem, weil Triple H ja meistens in letzter Zeit der Vermittler war zwischen den ganzen Leuten, die Vince verprellt hat über die ganzen Jahre. Also er hat zum Beispiel bei einem Bruno Sammartino vermittelt oder wie heißt er, Larry oder Lenny Poffo, der Bruder von Macho Lenny. Man, hat er auch vermittelt und so, dass das für die Hall of Fame stattfindet. Ich hatte vorhin, als du sagst, er kommt gewiss zurück, hatte ich schon so im Kopf, ich glaube nicht, dass er nochmal wrestelt, irgendwann wird er zur Hall of Fame kommen und da kann er sein eigenes Ego so bauchpinseln, weißt du, weil er findet sich halt schon selbst geil und er ist dann in der Hall of Fame drin. Aber wer sollte das vermitteln? Klappt das mit Triple H? Ich glaube, ich hätte eigentlich schon gedacht, Punk kommt dann zurück, für die Hall of Fame zumindest, wrestlen wird er, glaube ich, nicht mehr. Weil er eben dieses riesen Ego hat und ihm das wahrscheinlich schon ziemlich gefällt, wenn er in der Hall of Fame drin ist. Aber wer soll das halt eben vermitteln? Vince kann es nicht, mit dem hat er sich verkracht. Mit Triple H hat er sich verkracht. Wer soll das dann machen?
Ja.
Also soll Shane da dann irgendwie in die Bresche springen? Haben die irgendeine Beziehung zueinander?
Ja, es ist schwierig, ja. Aber generell ist es halt so, dass WWE für die Zukunft, also man baut momentan auf sehr unsolidem Grund, sagen wir es mal so. Sie schaffen es aktuell nicht, mit Hilfe der Part-Timer neue Leute aufzubauen. Und irgendwie kommt dann da auch nicht mehr so viel bei rum. Ne? Und auf lange Sicht hast du dann irgendwann die Part-Timer nicht mehr, die dann da noch unterstützend eingreifen können.
Genau, das ist dann wieder der Punkt, den wir vorhin ja schon gesagt haben, weil so oft einfach verschwitzt wurde, den Punkt abzupassen, wo dann mal jemand von den jungen Leuten overgehen muss, bei einem Kampf gegen die Part-Timer zum Beispiel. Ja. Das ist einfach ein hausgemachtes Problem, da kann man sich auch stundenlang schön im Kreis
drehen. Das tun wir, glaube ich, auch gerade so ein bisschen, oder?
Glaube auch. Man riecht sich aber auch so herrlich drüber auf, dass man Redebedarf hat. Das merke ich selbst.
Das ist aber halt auch wirklich die Sache, die wir ja gesagt haben. Du gehst halt das ganze Jahr mit den Leuten mit und begleitest die dann, aber du musst halt auch wirklich einfach sagen, dass WrestleMania eigentlich nicht so das Event ist für den Wrestling-Fan. Also insofern meine ich jetzt auch, die Fußball-Event ist jetzt ja auch nicht das Event nur für den Fußball-Fan. Ja,
aber es ist halt trotzdem so, dass du dann trotzdem noch auf die beiden harten Fans irgendwie setzen solltest und dann nicht einmal komplett die negieren solltest, oder?
Ja, das wird dann halt, das wird dann anscheinend gemacht mit einem Kevin Owens Chris Jericho Match, ne? Wo du sagst, so, ja gut, dann freuen die Leute sich halt. Aber
ich glaube, wir können jetzt hier auch diese Runde so ein bisschen irgendwie zusammenbringen, indem wir einfach sagen, so, ich glaube halt schon, dass es einfach ein hausgemachtes Problem ist, dass WWE ist momentan auf Part-Timer angewiesen, oder? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Also zumindest um so eine große Show.
Ja, leider.
Um
ihre Rekordzahlen.
Genau, um die großen Zahlen bei WWE, bei WrestleMania und auch fürs Network und so zu halten, dann sind doch einfach Part-Timer notwendig, sowohl um hier Aufmerksamkeit von den großen Medien zu erzeugen, als auch um genug Leute wieder vor den Fernseher zu kriegen.
Ja. Schau mal. Ich glaube, die letzte WrestleMania, die in einer normalen Halle stattgefunden hat, war WrestleMania 22 in Chicago. Danach ging es dann 23 schon in dieses Riesenstadion da oder diese Riesenhalle.
30 war Detroit. Auch eine normale Halle.
Das war doch dieser Superdome in New Orleans. Das ist auch keine normale Halle.
Also ich dachte jetzt, du meintest mit Halle Open Air oder nicht?
Ach so. Also es war eine ganz normale Halle, wo sie auch Raw und sowas machen.
Du meinst halt ein wirkliches Stadion dann?
Ja, genau. Ab 23 waren es halt eigentlich immer Stadien. Und wenn du dann auf einmal von einem Stadion mit 70.000 bis 100.000 Menschen wieder zurückgehst auf so eine Halle mit, keine Ahnung, ich glaube, selbst im Madison Square Garden passen ja nicht mehr rein als 25.000 oder so. Das ist dann wahrscheinlich so in der Öffentlichkeitswirkung nicht so geil für WWE.
Weil ich halt glaube, dass sich zum Beispiel WrestleMania auch von alleine verkaufen würde. Also ich glaube nicht, dass, gerade die WrestleMania-Tickets, ich glaube nicht, dass du bei einer WrestleMania da auf einmal eine halbleere Halle hättest. Das verkauft sich, glaube ich, so. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass du brauchst Leute wie einen Goldberg, einen Lesnar, einen Triple H und von mir ist auch noch Gastauftritte, wie wir es ja letztes Jahr zum Beispiel hatten, mit Mick Foley, Steve Austin und Shawn Michaels, einfach um sowohl Atmosphäre zu erzeugen, aber auch um nochmal nostalgische Momente zu kreieren.
Ja, aber das war auch
ein Begräbnis. Was aber auch okay ist. Also, ich muss
Geil.
auch sagen,
Der
wenn
eine
jetzt.
sagt, es ist okay, der
Nein.
andere sagt, das war auch ein Begräbnis.
Nein, also diese Momente, wenn jetzt irgendwie so ein Stone Cold rauskommt, das ist halt auch immer so, da freut man sich trotzdem. Und wenn jetzt irgendwie Shawn Michaels mal eine Screeching Music macht, da freut man sich halt auch trotzdem. Wenn jetzt ein The Rock mit dem Flammenwerfer seinen eigenen Namen anmacht, brauche ich jetzt nicht zwingend,
Das
aber.
kriegst du morgen auch, Kai.
Das fand ich ganz schlimm. Also ich kann ja noch darüber hinwegsehen, dass dann Austin und Foley und Michaels da mal eben die League of Nations begraben. Aber ganz ehrlich, bei WrestleMania 31 war es, glaube ich, dieses furchtbar lange Segment mit The Rock und Ronda Rousey. Gott, war das langweilig.
Das war ja eigentlich, um anzuteasen, dass sie da
Boah.
mal kämpfen sollen,
Genau,
ne?
hat auch gut
Ja.
funktioniert.
Ja, boah, war das schlimm. Ich habe mir jetzt, letzte Woche hatte ich nochmal WrestleMania 31 und 32 geguckt. Und dieses Flammenwerfer-Segment und das mit Ronda Rousey, fuck, war das langweilig. Und ich bin ein großer The Rock-Fan, aber das war halt echt zu viel.
Ja, ich nicht.
Ja, aber ich glaube, lass uns doch mal hier den
Ich wollte
Part-Timer-Podcast
gerade
irgendwie so
sagen,
zum.
zum Abschluss
Genau.
habe ich jetzt nur noch eine ganz, ganz tolle Info für euch. Nein, komm, ihr dürft mal beide raten. Und zwar, wie viele Matches, Brock Lesnar, 2012 zurückgekommen, wie viele Matches hat er seitdem gemacht? Was glaubt ihr?
Oh, 10?
Warte, wollt ihr mit oder ohne Hausshows raten?
Mit Hausshows.
Okay, mit
Mit Hausshows? Ich würde
10, ich würd
ja. 10 bis 12, 12.
Ich würde sagen, es waren 16 bis 18.
Also mit House-Shows in den 5 Jahren, jetzt waren es 31
Na, guck.
Matches. Ja,
Habe ich
also
schlechter von ihm gedacht als vermutet.
es ist halt wenig, ne? Es ist also wirklich extrem wenig. Wenn du jetzt überlegst, es ist einfach in fucking 5 Jahren, also in quasi 60 Monaten, 31 Matches gemacht hat. Aber ich habe auch mit weniger
Ja.
gerechnet.
Aber
Aber das ist
warum
halt
solltest
auch.
du auch mehr arbeiten, wenn sie dir so das Geld in den Arsch
Aber
blasen?
das ist
Ganz im
nämlich die
Ernst, ey,
Sache.
Brock Lesnar, ich finde Brock Lesnar halt. Ich mag Brock Lesnar und ich finde halt, dass immer wenn Brock Lesnar bei einer Veranstaltung auf der Card steht, ist immer irgendwas. Da passiert
Ja.
irgendwas. Und das ist.
Ist halt auch.
Ja.
Ist halt nochmal ein anderer Part-Timer, weil ist zwar ein Part-Timer, aber jetzt halt seit 5 Jahren irgendwie dabei. So mehr oder weniger, ne?
Und Brock Lesnar ist halt legit in gewisser Art und Weise. Ne? Also da hast du halt auch das Gefühl, also ein MMA-Kämpfer kämpft auch nicht 300 Mal im Jahr, wie es ein Daniel Bryan gemacht hat, sondern ich finde, das passt halt da tatsächlich auch. Und bei Brock Lesnar, bei ihm kann ich damit leben, weil das irgendwie so, das ist okay. Also ich kann es dir
Ja.
nicht genau sagen, wieso, das ist jetzt ganz emotional von der Wrestling-Leber weg. Aber zum Beispiel bei dem Goldberg, da hat man jetzt halt eben das Problem. Da geht es halt dann irgendwie nicht, weil es sich halt so offensichtlich anfühlt, dass da jemand einfach, wie du es gerade gesagt hast, das Geld irgendwo hinten reingekriegt hat. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied.
Ja.
Aber es ist nach wie vor, ich glaube, ich versuche das gerade mal zu resümieren. Part-Timer, hausgemachtes Problem, zu wenig Nachwuchs oder beziehungsweise Nachwuchs nicht gut genug aufgebaut. Entsprechend brauchst du Part-Timer um die aktuelle Position. Und auch da, wir haben es ja gar nicht drüber gesprochen, WWE ist ein Aktienunternehmen, die müssen die Zahlen halten oder verbessern. Ansonsten,
Ja, das ist ja die
ne,
Sache.
rücken denen halt die
Also,
Aktionäre auf den Pelz, ne? Also.
das wollte ich vorhin noch mal sagen, bevor ich so wüst von meinem Internet rausgeschmissen wurde. Und zwar, es ist halt wirklich so, wir betrachten das einfach auch krass aus dieser Smart-Sicht und aus der wirtschaftlichen Sicht sieht das andere auch komplett anders aus, ne? Also, wäre das jetzt mein Unternehmen, würde ich es halt ganz ehrlich fast genauso machen. Also klar, du könntest auch sagen, so ja, aber du baust doch einfach deine Stars besser auf, aber in der jetzigen Situation, in der WWE jetzt ist, würde ich es nicht anders machen. Bin ich ganz
Du musst
ehrlich.
jetzt das nehmen, was du quasi hast, und aus dem die offensichtlich die Karte bauen, die am stärksten zieht, so in dem Sinne. Und das
Genau.
schaffst du nun mal nicht mit, keine Ahnung, den Shining Stars und selbst den Kevin Owens zieht nicht ausreichend, glaube ich.
Die
Ja,
Shining
aber.
Stars, ich vergesse die jedes
Ja, aber
Mal.
du weißt, was ich meine. Das ist natürlich jetzt die ganz allerunterste Karte, aber es geht einfach darum, selbst die Top-Leute sind nicht gut genug aufgebaut und du hast auch in der Undercard nicht so viele Leute, die du irgendwie hochziehen kannst. Und ich kann das irgendwie, auf einer gewissen Weise kann ich es halt nachvollziehen, dass WWE das macht. Auf der anderen Seite ist halt eben bei Goldberg gegen Lesnar, geht mir das halt schon ein bisschen aktuell gegen den Strich. Und wer den Fastlane-Podcast gehört hat, da habe ich mich auch sehr, sehr drüber aufgeregt, wie dieser ganze Event abgelaufen ist. Und da kann man mir jetzt noch so oft sagen, was hast du denn erwartet?
Aber ganz echt, man darf nicht sagen, dass das Event, nein, ich finde das scheiße. Man kann nicht sagen, dass das ganze Event schlecht war. Alle machen
war sehr
das
viel
an diesem
schlecht.
fucking Ding schlecht. Alle sagen
Nee,
so,
da war. Da,
Fast Lane war das schlechteste Event, was es jemals gab.
das,
Das
das war's
war
nicht.
Hälfte scheiße, Hälfte gut. Du hast trotzdem Samoa Joe gegen Sami Zayn, war ein nices Match.
Hab ich
das
auch gesagt.
Cruiserweight-Match, habe ich geguckt, war ein nices Match. Tag Team hat auch Sinn gemacht und danach kannst du vergessen. Aber es war halt kein komplett scheiß Event, wie es alle immer
das
sagen.
Wir haben's, ich habe gesagt, das war der schwächste Event der letzten 12 Monate.
Ja, so. Da stimme ich zu.
Weiß ich nicht. Also klar, würde ich jetzt auch mal so prinzipiell zustimmen, aber ich weiß ja nicht, was, also ich sag mal, so schlechte Sachen vergisst man ja auch mal gerne, ne?
Ja, nee, aber es war schon kein guter Event, das muss man
ja,
ganz klar sagen.
Nein, es war kein guter Event, aber es ist halt nicht so der Zerriss, wie alle immer sagen, weil es halt auch alle, viele machen einfach die Qualität des Events an den letzten 5
ja,
Minuten fest.
Ich weiß, was du meinst, aber es war eindeutig kein King of the Ring 95 und es war auch eindeutig kein ECW November to Remember oder wie hieß das nochmal? December
ja,
to Dismember.
December
hieß.
To Dismember.
Genau, das war dabei. Also so schlimm war es nicht, aber es war halt eben schon nicht gut. Also das muss man einfach ganz klar sagen und das war kein guter. Und das Hauptmatch war eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem Scheißhaufen eigentlich, was den Leuten dann noch gesagt hat, so ey Leute, leckt mich doch. So.
Ja.
Jetzt gehen wir mit leck mich doch aus.
Tüpfelchen auf dem Scheißhaufen.
Genau. Liebe Freunde, lasst uns zum Ende kommen. Wir werden um die Part-Timer nicht drumherum kommen, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Triple H noch häufiger in prominenten Rollen sehen werden. Brock Lesnar sehen wir wahrscheinlich demnächst als Champion und dann mein Tipp gegen Roman Reigns. Und das ist ja auch irgendwie relativ logisch. Wie es mit dem Undertaker weitergeht, werden wir sehen. Da hoffen wir, glaube ich, alle, dass da ein baldiges, würdevolles Ende irgendwie eintritt. Dann,
aber nicht mit der Niederlage gegen Reigns.
Aber nicht mit der Niederlage gegen Reigns. Ansonsten mal schauen. Vielleicht haben wir dann auch noch mit den Hardys dann baldige Part-Timer. Möglich ist alles. Ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei meinen beiden werten Kollegen hier für ganz viel Meinung und Fachwissen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Gleiche Stelle, gleiche Welle. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.